Da sind wir wieder. Fernsehen aus der Krone, habe ich das ja mal scherzhaft betitelt. Tütüi hier in Goldegg. Wir haben sommerliche Temperaturen. Hier drin ist es angenehm kühl. Und ich habe heute einen Gast, den ich zufällig kennengelernt habe. Werden wir gleich drauf kommen. Nämlich Klaus Herkommer. Das ist wirklich der Name. Klaus Herkommer, ein super Name. Ich sag mal Klaus. Wir sind ja quasi gleich alt. Vor allem das Thema und der Aufhänger dieses Gesprächs ist ein Kochbuch. Es heißt Buddha kocht, typgerechte Ernährung. Das Ganze befindet sich im Umfeld der tibetischen Medizin. Wird sehr spannend, sehr gut fotografiert, das Essen da drin, 108 Rezepte, die man auch nachmachen kann, die allerdings selbst gekocht wurden von Klaus und auch selbst getestet wurden und überlebt wurden von Klaus. Und die vor allem ganz logisch den Menschen näher bringen, nicht alle Menschen sollten alles essen, denn nicht alle Menschen vertragen alles. Es gibt unterschiedliche Menschentypen. Das hat jetzt nichts mit Esoterik zu tun, sondern ich habe es mal verglichen als Bild. Jeder, der Auto fährt, weiß, dass wenn ein Diesel fährt, dass er Diesel tankt und nicht super. Und es ist auch nicht so, dass man zu jemandem sagt, wenn er Diesel fährt und Diesel tankt, wow, hast du technisches Sachverständnis, sondern es gibt eben Diesel, es gibt Benzin, es gibt Strom, es gibt Erdgas und Wasserstoff. Und das ist es schon. Und jeder weiß, es gibt unterschiedliche Motorenkonzepte. Aber dass es unterschiedliche Menschentypen gibt, das hat man fast schon verdrängt. Und deswegen essen alle alles und es bekommt einfach nicht allen. Darüber wollen wir reden, aber weitestgehend auch, was ist denn das eigentlich, tibetische Medizin, wie kommt man dazu? Klaus, kommen wir zu dir, erster Kontakt. dass du heute das tust, was du tust, war von deinen Eltern nicht vorgesehen. Ich glaube, Schwäbisch Gmünd geboren. Dein Vater wollte, dass du im Trockenen schnell Geld verdienst. Er wollte, dass du Apotheker wirst. War das so?
Ja, das war tatsächlich so. Tatsächlich bin ich in einem sehr ursprünglichen, einfachen Haushalt aufgewachsen. In Schwäbisch Gmünd, also ich bin Urschwabe, kann man sagen, seit Generationen. Und ich hatte mit tibetischer Medizin, mit Asien und solche Dinge nie irgendwie was zu tun, in meiner ganzen Kindheit. Und dann hat sich das erst entwickelt über verschiedene Situationen und Stationen in meinem Leben. Das allererste war, dass ich in den USA war zum Studieren. Ich habe dann erst Mathematik studiert, dann Sport studiert und also nicht Pharmazie, wie mein Vater das gerne gehabt hätte. Und war dann in den USA und habe dann in San Francisco habe ich Ärzte kennengelernt, die die chinesische Medizin gemacht haben.
Wann war das?
Das war, was soll ich sagen, 90, 89, sowas. Mhm. Ja. Und dann war ich völlig fasziniert. Dann hat es eingeschlagen und bei mir und habe gedacht, sowas will ich auch machen. Ja, ich habe mich schon immer für Gesundheit interessiert, aber nichts Asiatisches. Und dann habe ich erst da so ein bisschen mich umgehört, was es gibt. Dann habe ich überlegt, Medizin zu studieren. Und dann habe ich mitgekriegt, man kann auch einen Heilpraktiker machen. Dann habe ich gedacht, wenn ich Medizin studiere, dann mache ich nur Schulmedizin. Das ist eigentlich nicht das, was ich möchte. Mhm. Sondern dann habe ich dann die Heilpraktiker-Ausbildung gemacht und dann erst mal was ganz anderes gemacht, nur Homöopathie. Und dann gab es so die nächste Station. Das Ereignis war ich in der Schweiz, in Zürich, und stand an so einer Haustür, sucht da jemand. Ja, und dann steht neben mir so ein kleiner Mann. Und dann gucke ich sie an und sage, ja, wo wollen Sie denn hin? Ja, ich will zum Andreas. Und sage, ja, da will ich auch hin. Und dann haben wir dann zusammen geklingelt, gingen hoch und dann haben wir festgestellt, er ist tibetischer Arzt, lebend in der Schweiz. Und so haben wir uns kennengelernt. Am nächsten Tag war eine Einweihung von so einem berühmten tibetischen Meister. Und er wusste, wo es ist, hatte kein Auto und ich wusste nicht, wo es ist und hatte das Auto. Dann haben wir gesagt, okay, wir fahren zusammen.
Also Kooperation.
Genau. Und dann sind wir da hin und dann hat es sich ergeben, er wusste, dass ich Medizin mache und dann hat er gesagt, ja, du kannst bei mir lernen. Und dann bin ich zu ihm und habe dann bei ihm im Prinzip so praktische Ausbildung gemacht. Das war hauptsächlich Massage, tibetische Schröpfen mit so Gläser. Und aber das waren eher so äußere Therapien, aber das Fundament hat gefehlt. Und da gibt es eine Geschichte, zum Beispiel mit der Sprache war das nicht so einfach, weil irgendwann hat er mir erzählt, ja, hat wieder jemand behandelt. Und dann anschließend kam derjenige und war beim großen Arzt. Der große Arzt hat eine Fotokopie gemacht von seiner Wasserpumpe und alles war wieder in Ordnung. Und ich so, wie bitte? Großer Arzt, Fotokopie, Wasserpumpe? Von was erzählt er? Und dann habe ich so ein bisschen überlegt und habe gesagt, ja, war das vielleicht der Chefarzt? Ja, ja, der Chefarzt. Und war die Fotokopie, war das vielleicht eine Röntgenaufnahme? Oder so? Ja, ja, eine Röntgenaufnahme. Und die Wasserpumpe war die Niere. Mhm. Also so war dann unsere Kommunikation, die war nicht so einfach. Ja. Mhm. Und dann habe ich ein bisschen später mitgekriegt, dass es in Italien einen tibetischen Arzt gibt, der eine richtige Ausbildung macht. Und das ist der Professor Dr. Passang, das ist also mein Medizinmeister, kann man sagen. Ja. Und von dem habe ich dann tibetische Medizin dann von der Pike auf gelernt. Der
war, wir werden darauf noch kommen, weil du jetzt relativ schnell durch dein Leben springst. Ich finde es wahnsinnig interessant. Ich habe das Kochbuch auch gelesen, jetzt nicht alle Rezepte durchgelesen, da kriegt man auch Hunger. Sind außerdem nicht alle Rezepte für mich geeignet, denn wir können es vielleicht gleich an mir festmachen, weil der User, glaube ich, spürt, ob das dann richtig ist, was du sagst, weil er mich ganz gut aus dem Bewegbild kennt. Bevor wir dazu kommen, nochmal zu deinem Haushalt, wo du herkommst. Du hast noch einen Bruder.
Ich habe noch einen Bruder, ja.
Und du hast ja mir mal erzählt im Vorgespräch, dass ja gar nicht hier stattgefunden hat, sondern in Süddeutschland, wo wir uns zufällig kennengelernt haben. Du hast deinem Bruder mal erklärt, was Meditation ist. Und der hat gesagt, da sitzt du auf dem Kissen und machst nichts. Ja, oder? Das hat er doch so gesagt.
Ja, also das war der Start, weil ich bin dann auch seit über 20 Jahren Buddhist und meditiere eigentlich täglich. Und und dann hat er irgendwann mal mitgekriegt, dass ich meditiere.
Was macht er beruflich?
Er ist im Finanzbereich. Mhm. Ja, und dann hat er dann gesagt, und was machst du denn da? Da sitzt bloß rum und machst nichts. Mhm. Und er hat gesagt, ja, ich sitze bloß rum und mach nichts. Ja. Mhm. Und mehr wollte er eigentlich auch gar nicht wissen.
Mhm. Ja. Tibetische Medizin hat mit Ernährung zu tun, hat aber eben auch mit Meditation zu tun. Ja. Wir vielleicht erklären mal, was ist das überhaupt, Meditation? Nämlich rumsitzen, nichts, sonst harte Arbeit letztendlich.
Ja.
Und aber auch, was ist da möglich? Yoga, all diese Dinge haben damit zu tun, dass ein Mensch glücklich ist. Ja. Und der soll aber jetzt nicht total asketisch leben, nein, weil es gibt ja verschiedene Ziele, die tibetische Medizin hat. Deswegen, ich kann es vielleicht mal sagen, die Gesundheit ist ein klares Ziel, langes Leben, damit man eine spirituelle Entwicklung, finde ich interessant, aber auch materieller und geistiger Wohlstand, also man muss jetzt nicht irgendwie darben und die Erleuchtung ist so das Ziel, dass man am Ende sagt, dass man in sich gesettelt ist, dann ist man auch nicht mehr so catchbar für, sag ich mal, Angst, die wir leben ja sehr ängstliche Zeiten.
Zum Beispiel.
Ja, wenn man sich damit beschäftigt, dass man in jedem Fall irgendwann abtreten wird, dann kann auch einen Virus nicht mehr so erschrecken, der theoretische Möglichkeit hat, dass man sterben wird, weil das überrascht einen eigentlich nicht. Sondern, ich sterbe irgendwann. Lass uns doch mal auf deine Jugend kommen, Schwäbisch Gmünd. Was war das für ein Haushalt, wo du groß geworden bist? Was hat dein Vater gemacht? Was hat deine Mutter gemacht?
Ja, mein Vater war Maurermeister, hat Häuser gebaut. Deswegen hat er auch gesehen, das größte Haus hatte der Apotheker und das tollste Haus. Und dann hat er gesagt, wär doch Apotheker. Mhm. Und meine Mutter kommt auch aus einem einfachen Haushalt. Die hatten Vieh und hatten ganz viel Landwirtschaft auch. Und mein Opa hatte verschiedene Jobs gemacht.
Mhm. Das heißt, also richtige Arbeiterklasse.
Ja, Arbeiterklasse. Und das Tolle ist, also was ich total schätze, das sind diese einfachen, also ein Stück weit einfache Verhältnisse und einfach zufriedene Verhältnisse. Also ich sehe meine Eltern nie wirklich unzufrieden, ja. Und das ist irgendwie, was mich auch geprägt hat, ja. Ich finde es enorm, wie die alle Dinge annehmen und das machen, was gemacht werden muss. Also das ist das, was ich toll finde. Und auch das Natürliche und das Gesunde, ja. Ich habe schon zum Beispiel, meine Mutter hat im Garten alles angebaut. Deswegen hatten wir immer super Essen, wir hatten super Salat, Gemüse, das war wunderbar. Und wir haben alle 2 Jahre haben wir geschlachtet. Mhm. Das heißt, ich habe da ein ganz natürliches Verhältnis auch zu Fleisch, weil das war das beste Schwein, das man auf der Schwäbischen Alb kriegen konnte. Total gut aufgezogen, dann das Schlachten war völlig natürlich. Wir haben dann das alles zu Wurst und alles Mögliche verarbeitet.
Da wurde nichts weggeschmissen?
Da wurde nichts weggeschmissen. Dann gab es diese großen Feste dann, wo man alle eingeladen hat mit Sauerkraut und Schlachtplatte und sowas. Und dann haben wir da 2 Jahre davon gelebt. Ja, wir waren relativ autark, kann man sogar sagen, und hatten nur regionale Sachen, weil die im eigenen Garten gewachsen sind, und nur eigene Sachen. Und haben immer das Leckerste gehabt. Ja. Deswegen, ich stehe total auf leckeres Essen. Und das kommt sicherlich da von meinen Eltern und von meiner Mutter, ja, die auch super kocht. Und da sind auch ein paar Rezepte natürlich auch von meiner Mutter drin, sowas wie Rehbraten, also das ist vorzüglich. Ja.
Also du bist jetzt kein Dogmatiker, der sagt dazu, wenn man esoterisch unterwegs ist, wenn man spirituell unterwegs ist, dann darf man überhaupt nie Fleisch essen. Nee. Das kann man machen. Ich finde das super, wenn man vegetarisch lebt oder vegan lebt. Aber man kann auch ab und zu Fleisch essen. Man muss sich immer die Frage stellen, wie wurde das Tier getötet, vor allem wie hat es gelebt. Genau. Und das, was wir indianisch tun, man sich quasi dafür entschuldigt, dass man das Leben, ein anderer gibt sein Leben, man selbst nimmt es. Aber wenn man als Buddhist in Kreisläufen denkt und in Bewusstseinssphären denkt, dann hat man einen ganz anderen Blick auf die Welt, den man nicht beweisen kann, im Sinne, wir rechnen es mal durch, das muss man glauben, da sind wir dabei, könnt ihr das denn beweisen? Ja. Das Glauben kann man nicht beweisen.
Ja, absolut.
Das ist genau der Punkt. Also entweder man ist überzeugt ein oder eben nicht.
Ja, ich bin da absolut für Vielfalt, ja. Mhm. Und dann auch, das Wichtigste ist noch, dass es tatsächlich passend ist, ja. Es ist für manche absolut in Ordnung, kein Fleisch zu essen. Und für manche ist gut, wenn sie Fleisch essen, oder sie müssen einen guten Ersatz finden, ja. Mhm. Da sind so viele Proteine drin, das erdet sehr stark, das Fleisch. Und wenn man das nicht hat, dann muss man sich gut was überlegen, was man stattdessen macht oder auch immer spezielles Augenmerk drauflegen. Mhm. Meine Lieblingsgeschichte dazu ist, der Dalai Lama, der eigentlich auch Vegetarier ist, der wurde von seinen Ärzten auch mal angewiesen, eine Zeit lang Fleisch zu essen. Ja? Weil der ist ja auch so windig, kann man sagen. Ja. Ja, der ist manchmal so aufgeregt und ein bisschen zu aufgeregt. Ja, und um ihn zu erden, sollte er dann auch Fleisch essen. Mhm. Ja, das ist ein Argument. Ja.
Klaus, wie kamst du dazu, bei diesen doch sehr geerdeten Verhältnissen deiner Eltern zu sagen, ich will studieren und ich gehe nach Amerika? Ich gehe davon aus, deine Eltern sprachen nicht so richtig gut Englisch.
Nee, gar nicht. Nee, das war, also tatsächlich, es ist auch interessant, ich denke, das liegt daran, dass mein Vater trotzdem Wert gelegt hat auf Bildung und hat gesagt, du sollst es besser haben, du sollst nicht irgendwie draußen arbeiten müssen, im Finder, wo es affenkalt ist und solche Sachen. Wird lieber Apotheker.
Aber du sollst eine Alternative zu dem ganz harten Leben haben.
Ja, genau. Genau. Und die Zeiten waren ja gut. Also das war ja auch einfach, in die Schule zu gehen. Und ich war tatsächlich der Erste auch in meinem ganzen Familienkreis, der Abitur gemacht hat. Mhm. Ich war der Erste, der studiert hat. Mhm. Ja, also das war außergewöhnlich zu der Zeit.
Du bist heute Heilpraktiker.
Ja.
Und arbeitest in Süddeutschland.
Ja.
In der Nähe von Tübingen, Stuttgart. Reutlingen heißt
es. Tübingen ist meine Praxis.
Deine Praxis,
da genau.
Fährst du hin. Schöne Stadt hier.
Wundervoll.
Wo man schöne Fachwerkhäuser und der Wahnsinn ist auch zu Hause. Ich sag mal Hölderlin. Stocherkähne.
Ja, herrlich.
Das ist sehr, sehr schön.
Wo andere Leute Urlaub machen.
Genau.
Ja.
Ja, die Stadt, die ich immer mit Walter Jens natürlich verbinde. Mhm. Dort hast du deine Praxis und da behandelst du. Lass uns über das Kochbuch konkret sprechen, um dann zu diesen verschiedenen Menschentypen zu kommen, um die es auch geht und die, ich finde, auf diese wirklich sehr appetitliche Art und Weise den Menschen näher gebracht werden. Dieses Buch ist überhaupt nicht dogmatisch. Ja. Also ein Kochbuch, wo man über spirituelle Dinge nachdenkt, habe ich so noch nicht bekommen, ist ja auch mit den 108 tibetischen Gerichten, glaube ich, das umfangreichste. Es gibt nicht so viele tibetische Kochbücher.
Nein, das war eine absolute, das ist daraus entstanden, weil es gar nichts gab. 0,0.
Ich habe mich über die Fotos so gefreut und hast gesagt, hast du selber gemacht.
Ja, genau. Das hat sich dann auch ergeben. Ich habe weil wir haben immer gekocht, dann die Rezepte zusammen, natürlich probiert, gegessen. Ja. Und wenn es gut war, kam es rein und fotografiert. Und am Anfang waren die Fotos erstmal eine Katastrophe. Ja. Und dann haben wir gesehen, so geht es gar nicht. Und dann habe ich dann mit der Zeit die Fotos dann immer besser hingekriegt. Und wir hatten auch eine super Layouterin, die dann auch den Fotos noch das Allerbeste rausgeholt hat. Ja. Also deswegen sind die auch authentisch.
Ja, man kriegt Hunger.
Weil das wurde immer selber gekocht, selber gegessen und kurz vorm Essen dann halt noch fotografiert.
Ja, das wissen viele nicht, aber es gibt ja eine ganze Abteilung, die nur Essen fotografiert in der Werbung. Und das, was man dort sieht, ist in der Regel gar nicht Essen, sondern mit Haarspray nachbehandelt. Ja. Weil Essen zu fotografieren ist echt schwierig.
Ja.
Sehr, sehr schwierig.
Ja, das stimmt.
Lass uns über diese 108 Rezepte aus aller Welt sprechen. Mhm. Es ist Essen für den jeweiligen Typ.
Ja.
Es gibt nämlich unterschiedliche Menschentypen, sagt die tibetische Medizin. Und diese Menschen bestehen alle zwar aus denselben Elementen, aber die sind unterschiedlich gewertet. Feuer, Wasser, Luft, Raum und Erde.
Ja, das sind die Elemente.
Das ist in uns drin und das essen wir auch, weil das ist auch im Essen drin.
Ja, vielleicht kann ich ein bisschen ausholen dazu, weil das Spannende ist, wenn man sich überlegt, was bei der Empfängnis passiert, das ist auch anders, als wir denken im Westen. Mhm. Ja, nach tibetischer Sicht, da haben wir auf der einen Seite die Eizelle, das ist bekannt, die Samenzelle, das ist auch bekannt und nach der tibetischen Medizin kommt auch noch das Bewusstsein mit dazu. Das ist schon mal interessant, da können wir später noch genauer drauf eingehen. Mhm. Wenn wir dann aber weiterschauen, dann entwickeln sich aus Samenzelle, Eizelle und sowas, bestehen wir aus 5 Elementen, die sich dann entwickeln und manifestieren, kann man sagen. Ja? Das heißt, wenn wir unseren Körper anschauen, dann besteht er ja aus den festen Sachen, das sind unsere Muskeln zum Beispiel, das ist Erdelement. Dann haben wir das Flüssige, das sind unsere Lymphflüssigkeit zum Beispiel, oder Wasser, wir bestehen ja hauptsächlich aus Wasser. Dann haben wir das Feuerelement, das ist im Blut, ist unsere Körperwärme. Dann haben wir noch die Luft, das Luftelement, das ist quasi die Bewegung auch und auch die Atmung. Und der Raum ist, kann man sagen, entweder in den Organen oder was alles beinhaltet. Mhm. Das ist eigentlich noch viel, viel spannender zu sehen, der Raum, der alles beinhaltet. Mhm. Und aus den Elementen wächst dann ein Mensch heran. Und das Interessante ist, dass ja alles aus den 5 Elementen besteht. Ja, wenn wir mal unsere Wetter anschauen, dann haben wir die Sonne, das ist Feuerelement. Und das trifft dann auf uns Menschen, das beeinflusst uns natürlich. Dann regnet es, die Luft ist feucht, dann haben wir das Wasserelement. Dann gehen wir auf der Erde oder gehen in den Wald, dann haben wir das Erdelement. Und so sind wir immer in Verbindung mit den Elementen. Und dasselbe gilt auch für die Ernährung. Das heißt, wenn wir Nahrung anschauen, besteht es auch immer aus den fünf Elementen. Ja? Die deutlichsten Beispiele sind, nehmen wir Chili. Weiß jeder, welches Element da hauptsächlich drinsteckt, das Feuerelement. Ja? Oder wenn wir eine Gurke nehmen, da haben wir ganz viel Wasserelement drin. Ja? Das heißt, unser Körper wird ständig und immer und jeden Tag von diesen Elementen ernährt. Und jetzt gibt es natürlich die Möglichkeit, dass wir ein Übermaß haben von diesen Elementen.
Also eine Überdosis.
Überdosis, wenn wir zu viel Wasser haben, kann man sehen, da werden die Beine dick zum Beispiel. Ja? Oder wenn wir zu viel Feuer haben, ja, dann haben wir Hitzeausbruch oder verschiedene Erkrankungen, die da draus entstehen können. Und dann gibt es demnach gibt's Nahrung, die für uns passend ist und gut ist und Nahrung, die für uns nicht gut ist. Aber immer abhängig von dem, wie wir quasi auf die Welt kommen, welcher Typ wir sind. Ja. Und da wird in verschiedene Typen unterschieden. Da fasst man die Elemente in Typen zusammen.
Wir sind also unterschiedliche Typen,
aber
alle Menschen, vielleicht auf unterschiedlichen Bewusstseinsebenen. Und es gibt für den jeweiligen Typ ein optimiertes Essen, um ein, ich nenne es mal so, Gleichgewicht im Körper herzustellen.
Genau, Balance.
Ja, eine Balance. Und das gilt, wenn man die Balance hergestellt hat, gesunder Geist, gesunder Körper.
Ja.
Oder meine Großmutter hat immer gesagt, gut Essen hält Leib und Seele zusammen. Absolut. Das sind im Grunde ähnliche Erkenntnisse.
Ja. Ja, ja, ja.
Und die sind nicht erst im Westen oder bei Oma entstanden, sondern der Mensch, seit es den Menschen gibt, hat sich ja immer schon Gedanken zugemacht.
Genau.
Lass uns über die, diesen ausgeglichenen Energiehaushalt, um den es ja letztendlich geht, lass uns über den sprechen. Was gibt es für unterschiedliche Menschentypen? Also jemand, der jetzt im Westen beheimatet ist, der sagt, wieso, es gibt Frauen und Männer. Das war es aber schon.
Ja, genau. Ja, also es gibt, man unterscheidet insgesamt 7 Typen, aber es gibt so 3 Grundtypen, ja, die so sehr ausgeprägt sind. Der erste Grundtyp wäre der Windtyp.
Ein Windtyp.
Windtyp, ja. Und wie der Name schon sagt, ist windig, das heißt, es ist viel Windenergie, das ist jemand, der sehr beweglich ist. Der hat viele Ideen, ist immer unterwegs, ist neugierig, macht verschiedene Dinge, kann aber auch ein bisschen unstet sein. Und der Wind ist auch so ein sensitives Element, kann man sagen. Das heißt, jemand, der sensibel ist, der viele Antennen hat, der viel spürt auch, aber auch empfindlich oder empfindsam ist. Mhm. Also empfindsam zum Beispiel gegen Wind. Das heißt, wenn wir hier irgendwo sitzen und es ist irgendwo ein kleines Fenster offen und es bläst der Wind, dann der Windtyp spürt den. Die anderen spüren das gar nicht.
Der sagt, der hat Zug.
Ja, hier hat Zug, genau. Ja. Und dann sitzen irgendwie 7 Leute und 2 sagen, oh, hier zieht's. Und 3 sagen, oh, herrlich, wie das hier erfrischend ist.
Ja.
Und 3 sagen gar nichts. Die haben so ein dickes Fell, ja, so ein Elefantenfell und sagen, nö, ich spüre gar nichts.
Mhm. Ja. Aber nochmal zu diesen Typen. Seit wann gibt es denn diese Einsicht oder diese tibetische Sicht? Kann man das sagen, wie alt das ist? Sagen wir klassifizieren jetzt?
Ja, also man kann das so, also da gibt es 2 verschiedene Sichtweisen dazu. Die Sichtweise, die ich vertrete auch, ist, dass es zurückgeht auf den Buddha tatsächlich. Das heißt, man hat vor 2500 Jahren etwa den Buddha Shakyamuni gefragt, ob er denn auch neben Meditation und solche Dinge auch was über Ernährung erzählen könnte. Ja? Und er hat gesagt, ja, könnte ich schon was erzählen. Und hat dann losgelegt und fast nicht mehr aufgehört. Ja? Mhm. Da war er 72 und hat dann Belehrung gegeben und die wurden später zusammengefasst in 4 so dicken Büchern. Und das ist wie die Bibel der tibetischen Medizin, das nennt sich Gyuji. Ja, und da wird es zusammengefasst. Und das sind die ganzen Grundlagen der tibetischen Medizin drin und natürlich auch über die Typen dann. Das ist die Basis, kann man sagen, ja, dieses Verständnis der verschiedenen Menschentypen. Darauf baut dann eigentlich alles auf. Ja. Also sämtliche Diagnose, Therapie, Umgang ist auf dieser Typenlehre quasi aufgebaut.
In Deutschland?
Das ist aber nichts nur Tibetisches, sondern wenn man anschaut, Griechenland 400 vor Christus, gab es dasselbe schon, ja. Es gab dann den Galen auch, ein ganz berühmter griechischer Arzt. Und Schüler von ihm, die haben sich dann in Tibet getroffen im 8. Jahrhundert. Da gab es einen Kongress von tibetischen Ärzten, chinesischen Ärzten, griechischen Ärzten, persischen Ärzten. Und die haben einen riesen Kongress gemacht. Ich glaube, ein Jahr oder sowas haben die sich da ausgetauscht und die besten Sachen zusammengefasst und rausgezogen.
Das war damals Stand der Wissenschaft. Das war ja nichts Esoterisches. Stand der Wissenschaft.
Ja, genau.
Jetzt haben wir im Westen eine sehr verkopfte Wissenschaft, wogegen gar nichts zu sagen ist.
Ja.
Ich schätze als Motorradfahrer immer die moderne Chirurgie.
Absolut.
Ganz großartig. Aber man muss auch gar nicht zwischen A und B dahingehend unterscheiden, dass man sagt, wir müssen das eine wegschmeißen.
Ja.
Du hast mir erzählt, es gibt in Indien 2 Gesundheitsministerien und die bedienen 2 verschiedene Felder, aber letztendlich beziehen sie das Feld Gesundheit. Kannst du mal erklären?
Ja, ich finde es, am besten finde ich da diesen Begriff Komplementärmedizin. Ja, dass sich die beiden Dinge ergänzen. Ja? Also wenn ich jetzt einen Knochenbruch habe, dann würde ich nicht sagen, ah, ich guck mal, ob ich mit der tibetischen Medizin das wegmassiere oder sowas. Mhm. Ja? Sondern da würde ich natürlich zur Chirurgie greifen, ist ja klar. Ja? Aber bei anderen chronischen Erkrankungen, dann würde ich persönlich dann eher zur tibetischen Medizin greifen, um die Ursache der Erkrankung zu beheben. Ja? Und wenn die Ursache behebt ist, dann verschwinden auch die Symptome. Mhm. Und das ist das, was eigentlich der Vorzug auch dieser asiatischen Medizin ist. Verwandt ist ja die chinesische Medizin, das Ayurveda und die tibetische Medizin. Es geht alles in Richtung ganzheitliche, energetische Medizin. Das heißt, man guckt dann tiefer rein in den Mensch und in die Ursachen, die dann die Problematik verursachen.
Also Krankheit ist eine Form von Ungleichgewicht in irgendeiner Form, ja, die sich körperlich äußert.
Genau, die äußert sich körperlich. Und Symptom ist immer nur ein äußeres Zeichen von einer tiefer liegenden Störung. Ich vergleiche das immer gern mit einem Auto. Ja? Wenn da irgendein Lichtchen aufleuchtet, dann werden die wenigsten auf die Idee kommen, das Lichtchen auszutauschen im Armaturenbrett. Ja, sondern die meisten würden gucken, ah, was bedeutet das? Was ist die tiefere Ursache? Ist die Lichtmaschine kaputt oder ist irgendwas in der Elektronik kaputt? Benzin ist alle, auch gut. Das ist einfach. Dann wird man tanken oder die Lichtmaschine erneuern und dann geht das Lichtchen aus. Ja. Und so ähnlich ist es auch in der asiatischen oder tibetischen Medizin. Da schaut man, was sind die Symptome, ja? Und dann schaut man, was ist die tiefer liegende Ursache. Ja, und da gibt es dann einfach sagenhafte spezielle Methoden, über die man dann diese Ursachen rausfinden kann.
Also eine sehr alte Sicht auf den Menschen, als es noch keine moderne Medizin gab, ja, mit Röntgengeräten, ja, und chemischen Keulen. Aber zurück, wie machen das die Inder? Die Inder sind ein sehr modernes Volk, aber auch, ja, gleichzeitig sehr traditionell. Wie managen die diesen Gesundheitssektor?
Ja, also die haben einfach zwei Ministerien. Das heißt, der Zweig Schulmedizin und alternative oder natürliche Medizin, Naturmedizin, die stehen nebeneinander. Das heißt, die ergänzen sich und tauschen sich auch aus. Mhm. Ja, und das ist eigentlich super sinnvoll, ja, weil manchmal ist das eine sinnvoller, manchmal das andere sinnvoller, oft würde ich sagen, die Kombination ist genial.
In Deutschland, ja, gibt es inzwischen eine Gesetzesgrundlage, dass Heilpraktiker, Leute, ja, wie du oder Heilpraktikerinnen, ja, und Ärzte nicht mehr zusammenarbeiten dürfen.
Ja, ist sehr schade natürlich, ja, weil das wäre eigentlich der Optimalfall, ja.
Kann man nicht, ja, sagen, wer heilt, hat Recht?
Absolut, das würde ich immer sagen, ja. Mhm. Wer heilt, hat Recht, egal mit welcher Methode, ja. Das ist eigentlich das Wichtigste. Ich meine, das Wichtigste ist, dass Heilung passiert, ja. Und da gibt es Möglichkeiten, die sind sehr, sehr vielfältig.
Wie wichtig ist, wenn man jemanden heilen möchte, der krank ist, dass der mitmacht, dass der will? Ja. Kann man jemanden gegen seinen Willen heilen?
Da kommt es darauf an, was man unter Heilen versteht, ja, unter der Definition von Heilen. Wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe zum Beispiel einen Kreuzbandriss gehabt, ja, und auch wenn ich es nicht wollte und mich jemand operiert, kann man natürlich da was einsetzen. Ja. Mhm. Aber das ist dann eher so ein mechanistisches.
Genau, die mechanistischen Dinge.
Das ist eher was Mechanistisches, ja. Mhm. Aber sonst ist natürlich, und das ist auch ein ganz wichtiger Vorzug, finde ich, der tibetischen Medizin oder asiatischen Medizin, dass der Patient mitarbeitet. Ja. Eigentlich die hauptsächliche Verantwortung liegt dann zum Schluss beim Patienten, weil der muss sich ernähren, der muss sich bewegen, der muss positiv denken, der muss nach seinem Geist schauen, was er denkt. Und eigentlich hat der Patient das meiste in der Hand und der Arzt unterstützt ihn eigentlich in der Hauptsache nur, um ihm Wege zu zeigen und natürlich über äußere Methoden und sowas. Dann ist eigentlich für mich ist immer so eine Zusammenarbeit, ja, ein Team.
Das heißt, der Arzt ist quasi derjenige, der das Navigationssystem wieder aktiviert, ja, aber der Patient muss diesen Weg gehen.
Ja, ja. Letztendlich sind es die Selbstheilungskräfte, ja, und die an denen arbeitet man zusammen, ja.
Das wir werden darüber noch reden, weil, ja, viele, die davon noch nie was gehört haben, wie so Selbstheilungskräfte, das macht die Pille oder so. Mhm. Das sehen die Tibeter und diejenigen, die tibetische Medizin und asiatische Medizin unterrichten. Ich sehe es übrigens auch anders, weil ich glaube schon, dass wenn du ein ungesundes Leben lebst, dass es nicht dadurch besser wird, indem du die richtige Pille bekommst. Dann kannst du eine Weile so weitermachen. Ja. Aber das Rausschrauben, die Lampe, dann hast du halt einen Motorschaden am Schluss. Ja, lass dich nicht wundern. Genau. Lass uns, nachdem wir den Windtyp jetzt mal gesehen haben, noch den nächsten Typ nehmen. Also der Windtyp ist der eine, der eben neugierige ist, aber auch leicht erschütterbar, der sensibel ist, Kommunikation gut ist. Und was ist der nächste Typ?
Ja. Der nächste Typ ist der Galle-Typ.
Galle,
ja. Und das zugrunde liegende Element ist das Feuer. Ja, und Feuer ist aktiv. Ja, Feuer ist ja nichts Ruhiges, Gemütliches, sondern Feuer ist aktiv. Das heißt, es sind Menschen, die was bewirken wollen. Die haben auch einen ganz klaren Geist, die haben gutes Durchsetzungsvermögen. Ja, wenn die eine Idee haben, dann wird die auch umgesetzt. Mhm. Ja, und körperlich sind die hitzig. Das heißt, die haben eine starke Körperhitze, das Blut ist heiß, Körper ist heiß, aber auch der Geist ist heiß. Ja, das heißt, ich sage mal, das sind die heißen Typen, ja. Die werden leicht ungeduldig und die können aber auch schnell zornig werden. Ja.
Also sind Macher.
Das sind Macher, ja. Mhm. Die haben auch von der Konstitution, kann man das sehen, ja, das sind Leute, die haben, sind muskulös.
Ja.
Ja, die haben viel Muskeln und wenn die ins Fitnessstudio gehen, dann explodieren die Muskeln. Mhm. Während bei Windtyp, der ist groß oder klein und aber hager. Mhm. Ja, der hat ganz wenig Muskeln, dicke Gelenke eher, das ist eher so ein hagerer Typ. Und wenn der zum Beispiel Fitnesstraining macht, dann dauert es lange, bis da was passiert. Das ist auch interessant, dass solche Dinge, kann man da sehen, ja, also der Körper ist anders und die Psyche ist auch anders. Ja. Die sind eher ängstlicher, die Windtypen sind eher beweglicher, ja, und haben tausend Ideen. Wenn man mit denen ein Gespräch führt, dann springt man von einem aufs andere. Ja.
Also nicht konfrontativ.
Nee, das ist nicht so, ja. Während der Galle-Typ, der will es wissen, ja, der kann auch irgendwie, der liebt so Stress und Streitsituationen. Also ein perfekter Beruf für einen Galle-Typ wäre Rechtsanwalt. Mhm. Ja, da darf er sich austoben, ja, das Recht zu haben und zu streiten, ja, das Streiten legal.
Mhm. Aber das ist auch jemand so wie so ein Spürhund, der hat immer auf Zug ist, der macht immer was.
Und ja, ja, genau.
Okay.
Ja, genau,
das ist der zweite Typ. Was ist der dritte Typ?
Der dritte Typ ist der, man könnte sagen, Erdwassertyp, weil da die beiden Elemente drin sind. Es gibt noch eine andere Bezeichnung, Schleimtyp, aber wer mag schon Schleimtyp sein?
Ja, ja,
also ja. Erdwasserelemente sind da. Und positiv ausgedrückt sind es die Felsen in der Brandung. Es sind Menschen, die sind ganz gemütlich, ja, die sind ganz ruhig, vom Typ her eher ein bisschen füllig auch. Ich habe mal irgendwie gedacht, die Marianne Segebrecht wär ein gutes Beispiel, ja, weil die in den Filmen immer so ganz ruhig und befriedend den Eindruck hat. Und dann hatte ich mal einen bei einem Vortrag dabei und der hatte tatsächlich die Marianne Segebrecht gekannt und hat gesagt, die ist tatsächlich im Leben auch so. Ja. Oder Olto Walkes wäre jemand, der so ein Windtyp ist.
Ja.
Immer so unter Volldampf und tausend Ideen und Witze so im Lager. Ja. Und die sind halt füllig, die Schleimtypen. Das sind die eigentlich die ruhigen Menschen. Ja. Die brauchen auch keine Aufregung, sondern die fühlen sich wohl, wenn es schön ruhig ist, gemütlich ist, so in der Richtung. Ja.
Also das heißt, die sind stabil?
Die sind stabil, die sind sehr ausdauernd. Wie das Element ja auch, das Erdelement ist ja was Stabiles. Mhm. Das Feuerelement hat ja so scharfe Flammen auch und der Wind ist so...
Würdest du sagen, dass die mehr im Innenleben, diese Menschen,
sind auf sich... Ja, die sind introvertiert.
Definitiv, ja. Und können aber auch als Mittler zwischen den beiden anderen funktionieren? Oder eher
nicht? Ja, absolut. Doch. Also da ist so, wenn wir anschauen, wir brauchen ja auch ein bisschen einen Gegenpol. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel so ein Windtyp sind, dann brauchen wir ja auch Erde. Das heißt, wenn wir ganz aufgeregt sind, wo gehen wir automatisch hin? Ja, wenn wir Sorgen haben, wenn wir Probleme haben, wo gehen wir automatisch hin? Zu jemand, der eher so ein ruhiger, ausgleichender Typ ist. Mhm. Dann kommen wir da hin, der sagt, jetzt setze ich erstmal hin, jetzt
trinkst du einen Tee.
Genau, jetzt trinkst du einen Tee, dann streichel du über den Kopf und sagt erstmal gar nichts. Ja? Und nur diese befriedende Energie reicht schon aus. Mhm. Oder wenn jemand dann zu ruhig ist, dann ist es natürlich gut, wenn jemand da kommt, der aktiv ist. Ja,
und sagt dazu, du musst mal in die Gänge kommen.
Genau, jetzt mach mal oder geh mal mit.
Ja, oder entscheide dich mal.
Genau. Ja. Und das ist dann ja nicht nur bei der Ernährung oder sonst wichtig, sondern zum Beispiel auch bei Partnerschaften. Ja, Partner ist ja oft so, ja, wenn jetzt zwei Windtypen zusammen sind, dann ist natürlich völliges Chaos. Ja. Und deswegen suchen sich Menschen automatisch auch einen ausgleichenden Partner. Ja, ein Windtyp sucht sich vielleicht einen Erdwassertyp und der Erdwassertyp sucht sich was Belebendes. Mhm. Und das ist das Erste, was dann total anziehend ist. Ja, weil der eine kommt zur Ruhe, boah, denkt, wow, wie toll, da kann ich mich mal entspannen. Und der andere denkt, oh, da kann ich mal ein bisschen Action machen, ja, was gar nicht
der so... Der bringt mich auf Ideen und so.
Ja, dann. Genau. Mhm. Und so kommt man am Anfang zusammen. Und dann ist es wichtig in der Partnerschaft, dass man das nicht vergisst. Weil manchmal nervt es ja auch. Ja. Der jetzt schon wieder kommt, als hat er schon wieder eine Idee. Mhm. Und jetzt will der schon wieder nur rumsitzen. Ja? Dass man die Qualität schätzt, und dann selber integriert. Das sind so Ideen, die in der tibetischen Medizin drinstecken.
Das heißt, Partnerschaft ist eigentlich richtig spannend. Ein stabilisierendes Element.
Sehe ich so, ja.
Wäre
es idealerweise.
Ja, also wenn man unterschiedliche Typen ist, würdest du sagen, sind auch unterschiedliche Menschen, haben unterschiedliche Bewusstseinsebenen, kann man das sagen?
Das ist, glaube ich, vom Typ nicht so sehr abhängig. Mhm. Aber es gibt sicherlich Menschen, die unterschiedliche Bewusstseinsebenen haben. Ja, die mehr nur, also bei uns deutlich, würde ich sagen, also wir können einfach nur mal Ost und West vergleichen. Ja? Wenn wir uns im Westen vergleichen, wir können auf den Mond fliegen. Ja? Das ist ja sensationell. Wir haben die tollsten Motorräder, wir haben Holzhäuser, wir haben die tollsten Sachen. Ja? Das heißt, im Außen sind wir dermaßen kreativ und entwickeln alle möglichen Sachen. Aber wer von uns fragt sich mal, wer er ist? Wer von uns sitzt einfach nur mal da und denkt, wer bin ich denn eigentlich?
Ich habe jetzt ein Corona-App, aber wer bin ich? Die wissen, wer ich bin und wo ich bin, aber wer bin ich?
Wer bin ich denn überhaupt? Ja.
Wo bin ich in meinem Leben eigentlich?
Ja, solche Sachen, ja.
Also das machen die Asiaten besser?
Und das machen die Asiaten, ja. Deswegen, ich meine, in Indien, die sind noch nie auf den Mond geflogen, ja, und solche Sachen, ja. Oder die Tibeter, die saßen da im Himalaya, da in ihrer Ecke und die haben gelebt im Mittelalter. Ja, also auch ein Stück weit erschreckend, ja. Aber die haben einfach immer mit ihrem Geist gearbeitet. Ja? Die haben geguckt, wer bin ich, was ist der Sinn des Lebens, wie kann ich letztendlich das Glück erreichen? Mhm. Und das ist eine ganz andere Sichtweise. Mhm. Aber meine Ansicht ist die auch wieder das Komplementäre.
Aber Klaus, man kann es ja auch so sagen, dass es gibt unterschiedliche gesellschaftliche Entwicklungen auf diesem Planeten. Mhm. So hat, das soll der Westi soll gar nicht sagen, ich gehe jetzt nach Tibet, das ist alles super, sondern wie eine Partnerschaft.
Ja.
Da kann ich etwas lernen, aber auch der Tibeter sagt, hey, die Chirurgie ist auch gut oder ein Zug, der tatsächlich kommt oder ein Flugzeug, was tatsächlich auch abhebt. So. Ja. Das heißt, da kann man sich auch gegenseitig, also es muss gar nicht dieses eine, sag ich mal, eine Weltreich geben, dessen Standardwerte überall gelten, sondern die Vielfalt ist eigentlich genau das, was den, sag ich mal, den Organismus Mensch stabil hält. Die Frage, die wir uns gestern gestellt haben, die gebe ich an dich jetzt mal weiter. Da hat jemand zu mir gesagt, den ich getroffen habe, ich glaube, der Mensch hat auch, wenn der Mensch nicht mehr auf diesem Planeten wäre, also das wäre auch nicht gut, weil der Mensch gehört zur Natur. Der Mensch gehört dazu. Wie sieht das der tibetische, jemand, der tibetische Medizin unterrichtet und lehrt? Gehört der Mensch dazu oder würde die Natur, also wenn er jetzt fehlt, ist es genauso schlimm, wie wenn ein anderes Lebewesen ausgerottet werden würde?
Naja, als Mensch zu sein, ist einfach eine ganz tolle Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln. Ja, als Tier, da geht es meistens darum, zu überleben. Und der Mensch hat tatsächlich eine höhere Bewusstseinsebene, oder die meisten würde ich mal sagen, ja, wo man dann bewusst reflektieren kann und mit seinem Inneren auch arbeiten kann.
Aber entscheiden wir denn?
Eigentlich genial.
Aber entscheiden wir denn, ob wir Mensch sein wollen oder ob wir nicht auch ein Reh hätten sein können? Was sagt der Tibeter dazu? Entscheiden wir das?
Ja, da kommt dann die Karma-Lehre dann ins Spiel. Ja. Mhm. Das heißt, es gibt verschiedene Zustände. Es gibt den Zustand des Menschen, es gibt den Zustand des Tieres, es gibt auch noch andere, die wir gar nicht wahrnehmen können. Ja? Aber das sind so die zwei Hauptebenen. Und es ist schon ein Qualitätsunterschied, ja? Ein Bewusstseinsunterschied. Mhm. Und eigentlich sagt, also der Tibeter oder tibetische Medizin sagt, ein Mensch zu sein ist eine Wahnsinnsgelegenheit. Ja? Also das ist was Sensationelles.
Also man muss sich schon qualifiziert haben, um hier mitspielen zu dürfen.
Ja. Vor allem, wenn wir mit Dingen in Berührung kommen, die uns weiterentwickeln. Wir können natürlich unser Leben verbringen mit Fernsehgucken, Fußball gucken, Bier trinken. Ja, ist auch okay. Ja? Aber wir werden uns dadurch nicht weiterentwickeln. Aber wenn wir nach innen schauen und die Möglichkeiten nutzen, zu gucken, wer sind wir, wie können wir uns weiterentwickeln. Ja? Und weiterentwickeln heißt nicht optimieren, ja? Wie es ja bei uns so häufig versucht wird, ja? Dass man alles versucht optimieren, ja? Dass man Sixpack bekommt und solche Dinge, ja? Was ja nett ist, nice to have, aber irgendwie nicht der letztendliche Sinn des Lebens ist, sondern dass wir wirklich erfahren können, wer wir wirklich sind, ja? Dass wir über Meditation und solche Dinge nach innen schauen. Und da haben wir, wenn man die tibetische Medizin anschaut, dann ist es so die Grundlage, ja, dass wir gesund sind, langes Leben haben, ja, dann haben wir mehr Zeit und wir sind fit. Ja. Wenn ich jeden Tag Migräne habe, dann mir zu überlegen, was ist der Sinn des Lebens, das wird mir sicherlich schwerfallen. Ja. Oder wenn ich arm bin und jeden Tag 10 Kilometer zum Brunnen laufen muss, um mir Wasser zu holen, dann sind es auch nicht die optimalen Bedingungen. Das heißt, wenn ich gesund bin, kann ich arbeiten. Muss ja nicht viel sein, aber so, dass es dass
eine Tätigkeit, die mich erfüllt, reicht,
die mich erfüllt, ganz wichtig, ja, und die mich ernährt. Und dann bin ich gesund, habe ein langes Leben und dann kann ich mir überlegen, der Sinn des Lebens. Ich stelle mir das so bei den Griechen vor, auch bei den alten Griechen. Ja? Die standen dann in Athen auf dem Marktplatz, Plato und Sokrates hatten alles und haben gesagt, was ist der Sinn des Lebens? Lass uns mal darüber reden. Mhm. Ja? Wir müssen jetzt nicht noch irgendwas anderes einkaufen und irgendwas mehr machen, sondern um was geht es wirklich? Ja? Wie können wir unsere inneren Qualitäten, Freude, Mitgefühl, Weisheit, die Sachen, wie können wir die entwickeln?
Oder das Leben auch als ein Rätsel verstehen, das wir lösen können.
Ja,
dadurch wird es nicht langweilig. Aber weil du gerade von den alten Griechen sprichst, wir reden ja ständig von Demokratie. Ja. Wenn aber in diesem Land, wir sind jetzt in Österreich, aber wenn im deutschsprachigen Raum überhaupt in einer Demokratie heutzutage Menschen zu einem Thema zweier Meinung sind, dann heißt es sofort, das Land ist gespalten.
Ja.
Dabei ist der Sinn oder der Witz der Demokratie eigentlich, dass verschiedene Denkschulen, nenne ich sie mal, und Ansichten nebeneinander existieren können. Gar nicht.
Genau.
Wir leben ja heute eher, denke ich mal, in Zeiten, die sind eher dogmatisch, eher die 10 Gebote geprägt. Da gibt es klare Anweisungen, gegen die nichts zu sagen ist. Ich meine, da steht drauf, du sollst dich töten. Nicht ab und zu kannst du schon mal töten, sondern es sind klare Anweisungen.
Yeah.
Das sage ich auch immer der Bundeswehr. Du sollst dich töten, ist eine klare Anweisung. Du sollst es eben nicht tun, nicht ab Ausnahmen. Yeah. Aber es ist sehr dogmatisch, während die griechische Denkschule einfach auch eine Toleranz bedeutet. Aber der sieht das so und der sieht das so. Das widerspricht sich vielleicht zum Teil, aber das macht uns nichts.
Yeah.
Also das finde ich so ein bisschen schade. Und mir fehlt in sowohl bei den 10 Geboten, bei dieser Art zu regieren, als auch bei dem, wie wir Demokratie falsch verstehen, diese demütige Lässigkeit, nenne ich das mal, die ich im Asiatischen oft sehe. Die Leute reden dazu gar nicht. Also ich habe jemanden kennengelernt, der so ist.
Okay.
Den kennst du sicherlich auch, den ich mal interviewt habe. Ich habe nur 3 Fragen gestellt, dann hat er 2-3 Stunden geredet. Das war so jemand wie Drewermann, der wie ein Mönch, der einfach lässig, einfach, dann, man ist auch nicht durch dieses viele und druckreif gesprochene Wissen irgendwie beleidigt, was der alles weiß, sondern man akzeptiert diese Haltung, die der hat, und wie sich das anfühlt. Das fühlt sich sogar für dich gut an, wie der ist. Denkst, da ist ein Punkt, der ist, glaube ich, gelassen und lässig, obwohl ich glaube, dass der leidet. Aber lass uns zu diesen 3 Typen nochmal zurückkommen. Ja. Da gibt es den Windtyp, da gibt es den Galle-Typ und da gibt es den Schleim-Typ,
nenne ich
jetzt mal trotzdem.
Mhm.
Und diese Menschen haben eine gewisse Grundfarbe. Der eine ist ein Sportwagen, der andere ist ein Truck und der andere ist vielleicht ein Fahrrad, nenne ich es jetzt mal. Und die sollten sich unterschiedlich entsprechend ernähren und dann bleiben sie gesund, artgerecht, typgerecht sollten sie sich ernähren. Gibt es noch mehr Typen?
Ja, es gibt die Mischung da davon.
Die Mischung?
Die Mischung. Das heißt, man kann Wind-Galle sein, diese Mischung. Windschleim oder Schleimwind. Und dann noch jemand, der ganz ausgeglichen ist.
Das gibt's.
Ja, das gibt's. Und die haben natürlich alle, also wenn man das dann kombiniert, nehmen wir mal Windgalle, diese Mischung. Das heißt, es ist jemand, der viele Ideen hat und viel Feuer hat. Das heißt, das sind Menschen, die die Welt bewegen. Das heißt, die sind immer on the go. Ja? Da passiert immer was. Ja? Die müssen ihre Ideen und können ihre Ideen auch umsetzen.
Mhm. Ja? Im Kochbuch selber gibt es erstmal so einen Grundtest, um rauszufinden, wer man ist.
Ja.
Und dann gibt es Rezepte für den, den oder den Typ oder für die Mischtypen. Damit es, weil viele hören davon zum allerersten Mal, ich kann nur dringend empfehlen, dieses Buch sich zuzulegen, Buddha kocht, weil das ist erstens total pragmatisch und vor allem sagt man, die kennen mich. Ja, ja. Und dass die dich erkennen, schmeckt am Ende doch jedem. Weil man sagt, ey, das ist kein Gefasel, weil das ist, weil wir alle doch auch ähnlich sind. Also die Typen sind ähnlich. Lass uns das konkret an jemanden machen, den die Zuschauer glauben zu kennen.
Yeah.
Ich in diesem Fall bin ich das, ja?
Yeah.
Du hast mir gesagt, nachdem wir uns vor 4 Wochen, glaube ich, zum ersten Mal gesehen haben, spontan wusstest du, was das für ein Typ ist.
Ja, absolut, klar. Ja, da ist natürlich 2 Elemente. Das ist der Wind. Der Wind redet gern und viel, hat viele Ideen, ist kreativ, will überall dabei sein. Ja? Und der Galle-Typ, der ist ein Macher, der kann das umsetzen. Ja, die 2 Sachen. Ja, das kann man deutlich sehen, auch in der Konstitution, auch ein paar Muckis dran, mittlere Konstitution. Und jemand, der auch gern sich durchsetzt oder konfrontativ ist. Also das Feuer ist zu sehen und die Beweglichkeit und der Wind. Das heißt, diese Kombination.
Was bedeutet das jetzt für meine Ernährung?
Für die Ernährung bedeutet es, dass Wind und, also man muss erstmal wissen, dass diese beiden Energien, wenn die stark sind, dass das Problem ist, dass es zu viel werden kann. Ja?
Also ich kann mich überdosiert ernähren.
Eigentlich überdosieren.
Also indem ich windige Lebensmittel, sage ich jetzt mal, und feurige Lebensmittel.
Genau, Lebensmittel, die Wind und Galle erhöhen. Ja? Und da haben wir zum Beispiel welche, die viel Feuer enthalten. Ja, also wir hatten ein Extrembeispiel wäre so ganz scharfe Nahrung. Ja, warme Nahrung ist gut für den Wind, aber scharf, dann wird der Wind auch zu stark. Ja, dann bläst das Feuer den Wind zu stark an. Das heißt, alles, was ganz scharf ist, wäre nicht förderlich.
Mhm.
Ja, dann können wir Probleme bekommen. Ja. Oder zum Beispiel Dinge, die den Wind zu stark erhöhen. Also alles, was so Richtung Kaffee, Schwarztee geht, ja, das erhöht den Wind stark und dann wird dadurch das Feuer auch noch mehr angeheizt.
Das heißt, alles, was nervös macht, was...
Was nervös macht und hitzig macht, die beiden und dann diese Kombination. Ja, das wäre deswegen so mittlere, man sagt immer diese Mittelmeerkost, ja, Gemüse, gekocht, ja, ein bisschen Salat, aber nicht zu viel. So eine mittlere Ernährung eigentlich, das ist eigentlich optimal. Ja. Mhm. Nicht zu viel Hitze.
Fleisch, Fisch, darf ich
ja, auch ein bisschen, ja. Aber mager dann.
Mhm.
Ja, mageres Fleisch wäre super, ja.
Mhm.
Das können wir alles machen, ja.
Und das heißt, ihr habt diese Rezepte, du hast das Buch ja zusammen mit der Frau geschrieben, nach Lebensmitteln zusammengestellt für den jeweiligen Typ. Jetzt gehe ich in den Supermarkt, sage, guten Tag, ich hätte gerne Lebensmittel, die mich als Windtyp unterstützen. Ich meine, da ruft dann auch gleich die Polizei.
Absolut,
Wie finde ich raus, ob das... Welche Lebensmittel, ihr bombardiert ja auch sehr traditionelle Gewürze mit schwäbischen Produkten, was ich echt gut finde.
Also
Flätle, so Schupfnudeln und sowas. Wie kann ich das rauskriegen?
Also der Ursprung, oder vielleicht nur kurz zum Ursprung von diesem Buch. Das war so, dass ich ja gearbeitet habe als tibetischer Arzt und habe dann den Patienten, was man ursprünglich macht, entweder ein paar Empfehlungen mitgegeben, mündlich, oder ich habe dann angefangen, Listen zu machen. Ja, dann hat jeder so eine Liste, gut für Wind, schlecht für Wind, gut für Galle, schlecht für Galle. Mhm. Und das Resultat davon war, dass es vielleicht maximal 20% davon umgesetzt haben. 20% haben den Zettel angeguckt und haben gesagt, oh, da kann ich das kochen, das. Und 80% haben den Zettel angeguckt und haben gesagt, und jetzt, was mache ich da damit? Mhm. Genau, und dann hat es überhaupt nicht funktioniert. Und dann habe ich gedacht, okay, da muss was passieren, irgendwie ein Buch oder ein Rezeptbuch oder sowas. Ich habe dann erstmal nicht so an ein richtiges Buch erstmal gedacht, sondern so ein kleines Pamphlet oder irgendwie sowas in der Richtung.
Also das ist ein ziemlich dicker Beipackzettel geworden.
Genau, und dann hat mich dann zufällig ein Verlag angesprochen, ob ich nicht ein Buch schreiben möchte. Und dann ist das, dann habe ich gesagt, okay, jetzt das ist das Zeichen, ja, das ist Initialzündung. Und dann habe ich da angefangen, Rezepte zu suchen. Und dann habe ich gedacht, 108 wäre eine coole Zahl, alle Rezepte zusammengestellt. Wie viele waren es? 108. Mhm. Ja. Genau. Und dann war irgendwie die Idee, dass man die Nahrungsmittel erstmal nochmal richtig aussortiert. Weil es ist ja eigentlich auch spannend, wenn man anschaut, tibetische Medizin, und wenn man da die Ernährung anschaut in Tibet, dann gab es Yak, Yak und Yak. In Milchform oder in Fleischform. Das heißt, da gab es in vielen Regionen gar nicht viel Gemüse zum Beispiel oder Salat. Salat ist für die Tibeter meistens irgendwie Tierfutter. Ja? Das heißt, man musste das alles übersetzen. Oder Fleisch, zum Beispiel die Fleischanweisung, Murmeltier, Raubtier, was es hier bei uns in jedem Supermarkt gibt. Ja? Das heißt, wir mussten das alles erstmal analysieren und wieder neu sortieren, ja, zu gucken, wie wirken unsere Lebensmittel, die es bei uns gibt, ja, welche Elemente haben die, ja, ist es mehr Feuer, ist es mehr Wasser, so in der Richtung, das alles
durchschauen. Eine ganz andere Sicht auf die Lebensmittel.
Genau. Und dann gibt es quasi diese Nahrungsmittel, die gut sind für Wind, und da geht es nach Geschmack.
Also
das heißt, Qualität.
Es muss ja am Ende, du hast es ja gekocht mit der Kollegin, es muss am Ende auch sagen, da sind es vielleicht die richtigen Zutaten, die haben diese Wind- oder Galle-unterstützende Produktion, ist da drin, aber in dieser Kombination schmecken die gar nicht. Genau. Das muss man jetzt auch noch probieren.
Ja, genau. Das heißt, wir haben dann erstmal geguckt, welche Zutaten können wir irgendwie kombinieren, und dann gab es zum Beispiel eine Brokkolisuppe, ja, und dann drei Töpfchen und dann mit verschiedenen Gewürzen dann gemischt und dann probiert, was schmeckt wirklich gut.
Mhm. Und was aber den Typ eben unterstützt.
Und was den Typ entspricht, genau. Mhm. Ja, genau. Und so entstand es dann. Und dann habe ich auch geguckt, also es sind jetzt viele Rezepte ein paar von meiner Mutter drin und auch von den Reisen. Ja? Also als ich in den USA war, da habe ich das weltbeste Partei gegessen. Das ist natürlich drin. Ja? Oder später in Mexiko gab es dann Pollo con Mole Poblano. Das ist Hühnchen mit Schokoladensoße. Mhm. Schmeckt fantastisch. Ja. Und Schokoladensoße ist für den Wind. Ja. Wenn wir aufgeregt sind, nervös sind, gestresst sind, was machen wir? Wir hauen uns eine Tafel Schokolade rein. Ja. Mhm. Warum? Weil es erdet. Das ist der süße Geschmack und das Schwere, das erdet uns.
Mhm. Ja. Es gibt zwei Dinge, die ich sehr gerne und in hohen Dosen immer konsumiert habe, dann auch mal weggelassen habe. Es gibt schon einen Unterschied. Und wo ich gedacht habe, naja, ich mag das und so weiter. Und dann passt das zu mir. Ich soll davon abgeraten. Ich esse wahnsinnig gern extrem scharf. Mhm. Ich war auch in Tibet, da hat der Mönch sogar gesagt, das kann man nicht mehr essen. Sag ich doch her damit.
Ehrlich?
Das hat er selbst nicht mehr gegessen. Respekt. Das habe ich gegessen. Respekt. Und der hat auch selbst angebaut Chili. Yeah. Und da habe ich 2 Wochen mal in so einem Kloster zugebracht. Das war wirklich ganz großartig. Wir haben uns wortlos extrem gut verstanden, weil der Typ leuchtete von innen, sage ich mal. Hatte so Magenta-Klamotten. Ich habe morgens an den Gebeten teilgenommen und es war einfach wahnsinnig gut. Wo ich dachte, wow. Aus unserer Sicht ärmlich. Der Allianzversicherer würde sagen, das endet ganz böse. Aber der Typ leuchtet von innen. Der hat sich keine Sorgen über die Zukunft gemacht. Yeah. Ich esse sehr gern scharf und ich trinke hektoliterweise Kaffee. Einfach so, weil es ein schnelles Heißgetränk ist. Ich trinke eigentlich sehr gerne auch Tee, aber den kriegt man nicht schnell an der Tanke. Wenn du verstehst, was ich sagen will. Du fährst ja auch Motorrad. Und da geht es also... Tee to go passt einfach nicht.
Nee,
vielleicht sollte ich auch mehr Air-Typ werden, wieder ein bisschen runter. Ich bin vielleicht auf Überspeed. Vielleicht ist das so.
Ja, klar.
Du sagst zu mir, das kann man schon machen, aber ich habe dann auch gemerkt, dass ich damit Probleme bekomme, wenn ich das weiter so steigere.
Ja.
Das heißt, was würdest du mir jetzt raten oder den Windgalle-Typen? Weniger Kaffee, weniger scharf essen, sondern?
Ja. Ja, dann einfach beruhigende Tees zum Beispiel. Ja, also Baldrian-Tee, solche Sachen. Ja.
Ich, ja.
Ja, okay. Genau. Ist vielleicht nicht so inspirierend. Ja. Mhm. Aber das Tolle ist, tatsächlich, wenn man das ein paar Mal gemacht hat, dann spürt man die Wirkung. Und das ist das Schöne an dieser Ernährungsweise, dass es spürbar ist. Ja, oder kaltes Wasser, das dann kühlt, wenn man so überhitzt ist. Ich habe mich früher gewundert, wo ich noch keine Ahnung hatte, ich habe früher ganz viel Sport gemacht. Nach dem Sport bin ich dann in den Supermarkt und habe mir einen Liter Orangensaft und einen Liter Buttermilch gekauft und habe das dann runtergestürzt. Habe mir dann nichts dabei gedacht, ja, aber intuitiv. Und wenn man jetzt guckt, was ist da drin, ja, das ist das Wasserelement natürlich und es ist kühlend. Buttermilch ist super kühlend, Orangensaft ist super kühlend. Das heißt, für mich war das, um abzukühlen, war das nicht super. Mhm. Wenn ich jetzt aber ein Kältetyp bin und denke, Orangensaft ist gesund, ja, weil Orangen, da sind Vitamin C drin, ja, und ich trinke das die ganze Zeit, dann kühle ich mich aus, dann kühle ich meine Organe aus, Blase aus zum Beispiel und habe dann hinterher irgendwie so eine chronische Blasenentzündung und habe keine Idee, wo das herkommt.
Mhm. Wenn man sich mit tibetischer Medizin gar nicht auskennt, wenn man sagt, ja, was die da so von Karma so erzählen, das verstehe ich noch nicht. Man kann mit dem Kochbuch anfangen und kann dann gucken, ob das für einen passt. Das muss ja mit der Religion oder mit der geistigen Haltung gar nichts zu tun haben. Trotzdem möchte ich mit dir nicht nur über Kalorien reden, sondern eben auch über Karma. Kannst du mir mal erklären, was ist das denn? Was sagt der Tibeter dazu?
Ja.
Was
soll das sein? Also man sagt, das ist Ursache und Wirkung. Ja, ich glaube, das einfachste Beispiel ist, wenn man bei uns einen Bauer anschaut. Ja, und da fragt man ihn, wie ist es denn als Bauer und so? Und da sagt er einmal, es ist eigentlich gar nicht so schwierig. Ja, wenn ich Sonnenblume sähe, dann wird dann irgendwann eine Sonnenblume rauskommen. Wenn ich Rosen sähe, wird eine Rose rauskommen. Und wenn ich Kakteen sähe, wird es irgendwann Kakteen rauskommen. Und so ähnlich ist es in unserem Leben auch. Ja? Wenn wir positive Dinge sehen, ja? Wenn wir Positives ins Leben geben, dann wird das Leben immer positiver werden. Ja? Wenn wir negative Dinge streuen, ja, ins Leben geben, dann wird es immer negative Resultate geben. Das Problem am Karma ist, dass es oft nicht so unmittelbar ist. Ja? Es gibt so Instant-Karma. Oder der Schwabe sagt, wie man im Wald reinschreit, so kommt es raus. Ja?
Aber gibt es einen Delay?
Es gibt einen Delay, genau. Und den kann man halt oft nicht so direkt sehen. Ja? Aber manchmal schon natürlich. Klar, ich meine, wenn man irgendwie mit jemand ärgerlich ist und zornig ist und ihn schlägt, dann, ich meine, das ist irgendwie instant. Ja? Da sieht man schon, dass es irgendwie nicht förderlich ist. Und da sagt man einfach, wenn man ein gutes Leben haben will, ja, dann muss man Positives sehen. Ja, oder es gibt so einen Spruch, sagt man, wenn du wissen willst, was du früher getan hast, dann schaust du dein jetziges Leben an. Und wenn du wissen willst, wie dein späteres Leben
aussehen
würde, dann guckst du, was du jetzt in die Welt gibst. Mhm. Ja, genau. Und so ist es dann, ja. Und deswegen, du hattest vorhin gesagt, die 10 Gebote, das sind nicht Gebote, es gibt so ähnliche 10 Tipps, würde ich sagen. Ja. 10 schlaue Tipps, ja. Ja, dass man einfach niemanden umbringt, dass man gut redet, ja, dass man nicht stiehlt, ja, sondern dass man freigebig ist. Das ist eigentlich gesunder Menschenverstand, ja. Mhm. Weil langfristig würde es zu Folgen führen, dass man einfach morgens aufsteht und sich gut fühlt. Ja, wenn ich immer klaue, dann werde ich irgendwann paranoid, weil ich denke, okay, das ist normal, dass irgendwie jeder klaut. Und dann denke ich, okay, ich werde auch beklaut.
Oder die erwischen mich, die sind hinter mir her.
Zum Beispiel, ja, genau. Ja, und das ist eigentlich gesunder Menschenverstand. Und das ist die Basis eigentlich für ein gesundes inneres Leben, ja, dass man sich gut verhält. Ja. Ich meine, das fühlt sich einfach toll an. Ja. Mhm. Im Moment und vor allem langfristig. Ja. Mhm.
Klaus, es gibt zwei Möglichkeiten, um sich mit dem Sinn des Lebens zu beschäftigen, sage ich jetzt mal ganz erlaubt. Die eine ist, dass man sich mit asiatischer oder fernöstlicher Philosophie beschäftigt. Die andere ist, indem man Monty Python guckt. Da gibt es auch einen Film, der Sinn des Lebens.
Ja, ja.
Ich weiß gar nicht, ob beide so viel miteinander zu tun haben oder vielleicht mehr, als man möchte. Ich weiß es nicht. Ja. Aber alles, was wir hier besprechen, die Ernährung, der Menschentyp, Karma, Sinnfragen, Griechenland, Demokratie, gute Tipps, 10 Gebote haben ja damit zu tun, sich die generelle Frage zu stellen, was sollen wir hier eigentlich?
Ja.
Kannst du mir sagen, ob du, seit wann du darüber so intensiv nachdenkst, es für dich gefunden hast, was du hier sollst und auch dementsprechend lebst, wie dein Leben aussieht? Also kannst du mir aus deiner Sicht sagen, was du hier sollst?
Ja, also ich glaube, das eine ist, dass das Wichtigste ist eigentlich, dass man was Gutes ins Leben bringt. Ja, Gutes teilt, Gutes vermehrt. Ich glaube, dass das erst wichtig ist. Was dann Gutes ist, ist natürlich immer die eigene Definition. Ja? Das ist eine. Und und dann ist halt im Buddhismus gibt es noch die Suche nach der Wahrheit, ja, wer wir wirklich sind, ja, wer wir sind. Und da, das wird so ein bisschen verglichen, dass wir, es gibt da den Film Matrix,
ja,
das ist ja auch so, dass wir in so einer Welt sind, die eigentlich ein Traum ist. bisschen, ja. Und so, wenn wir die Meister fragen, dann sagen die, wir leben in so einem Traum. Und das ist was, was aber automatisch passiert. Das heißt, wir denken immer, alles wäre wirklich. Und wenn man aber die Quantenphysik fragt, dann sagt die Quantenphysik auch, ja, das ist alles ganz feine, dass eigentlich alles nur Raum ist, ja. Und wir das aber wahrnehmen als fest, ja. Wenn wir hier schauen, und die Materie von unserem Körper, die ist so groß wie, nicht kleiner wie eine Stecknadel, ja. Und solche Dinge untersucht man da, wer wir wirklich sind. Ja, wir haben so einen Reflex, dass wir denken, wir sind ein Ich. Wir haben ein Ich und die Welt außen sind die anderen, das ist die äußere Welt. Das ist völlig normal, das denkt jeder von uns. Ja. Und dann kommen auf einmal Leute daher und sagen, nee, das ist ein bisschen anders. Ja. Ihr könnt tiefer blicken. Ja. Das ist wie bei dem Höhlengleichnis auch von Platon, die da in der Höhle sitzen. Und dann geht einer raus und sagt, nee, ist alles anders. Sagen, nee, wir bleiben da drin. Mhm. So ähnlich ist es auch ein bisschen. Ja. Und da gibt es ein paar menschliche Beispiele. Und das muss aber gar nicht so arg philosophisch sein, sondern man kann sagen, es geht um letztendliches Glück. Und wo können wir das letztendliche Glück erfahren? Nur im Inneren. Das heißt, man muss gucken, dass man innerlich einen Zustand erreicht, wo wir froh sind. Ja, dass wir uns nicht abhängig machen von dem äußeren Glück. Und da gibt es dann verschiedene Methoden, wie man das erreichen kann.
Homeoffice.
Ja, Homeoffice, ja klar. Nee, die erste Methode ist tatsächlich, dass man sich gut verhält. Ja, weil wenn man sich gut verhält, dann hat man nur gute Eindrücke. Das heißt, man wacht morgens auf. Man hat ja, das ist ja irgendwas automatisch. Man macht morgens auf und dann sagt man, okay, schlechter Tag. Ja, und dann macht man anders morgens auf, mit dem richtigen Mann sagt, guter Tag. Und wenn man sich aber weiterentwickelt, dann gibt es nur noch gute Tage. Und das kann man sich gar nicht vorstellen. Aber es gibt Leute, die schaffen das. Ja. Das gibt dann, in Tibet findet man dann, oder jetzt heute auch im Westen, gibt es dann Meister, die immer nur gute Tage haben. Ja. Und die, die nicht an so einem Ich, an dieser Vorstellung von der Ich und der äußeren Welt hängen.
Das heißt, sie sind unabhängiger von dem, was wir als Bewusstsein verstehen, ja. Aber so ähnlich wie wir als Presseleute sagen, ja, die Presse, die Öffentlich-Rechtlichen und die Medien, die beschreiben die Realität, sie machen die Realität. Vielleicht ist unser Ich, wir machen die Realität, aber die Realität ist was ganz anderes.
Ist was, ja. Da man kann das, also ich finde, ein guter Begriff ist, nach innen zu schauen. Und da gibt es den Erleber. Ich habe mal ein Meditationsseminar gemacht und da saßen wir uns nur gegenüber, ja, so in diesem Abstand. Und dann habe ich dich gefragt, zum Beispiel, sag mir, wer du bist. Und dann erzählst du vielleicht irgendwas und dann eine Minute später wieder dieselbe Frage. Und dann, was passiert ist, ja, man untersucht, wer man wirklich ist. Und das Erste ist, was ich gesagt habe, ja, ich bin der Klaus, so ganz selbstbewusst. Ja. Mhm. Und dann habe ich kaum das ausgesprochen, da musste ich schon fast lachen, dachte, ja klar, ist ein Name, ja. Ich bin ja nicht mein Name, ist ja irgendwie nicht der, wer ich wirklich bin. Ja. Und dann ging es weiter und habe gesagt, ja, ich bin der hier sitzt, sieht man ja.
Ja.
Und dann habe ich wieder weiter überlegt, dann kam die Frage wieder und dann sage ich, also gut, ich habe einen Körper, ja, aber ich meine, der war vor 20 Jahren anders, in 20 Jahren wird er wieder anders sein. Also ich habe einen Körper, aber ich bin das nicht. Und dann geht's halt los, ne, überlegt mich, ich bin der, der irgendwie die Gefühle hat, ich bin die Persönlichkeit und so weiter, ja, und zum Schluss fällt einem nichts mehr ein. Ja, und dann sitzt man hier noch da und sagt, und dann kann man vielleicht noch sagen, ich bin der, der erfährt. Und wenn man dann tiefer schaut, dann kommt Meditation ins Spiel. Mhm. Das heißt, dann guckt man, wer ist man wirklich? Ja. Und das ist wie wenn man dann so ein Glas hat, das man schüttelt, ja, mit Inhalt drin und dann ist es so unklar und dann wird es immer klarer und dann kann man die Erfahrung machen, wer man wirklich ist.
Aber kann man das überhaupt ausdrücken? Also ist die menschliche Sprache geeignet?
Das ist das Problem dran. Man kann es nicht ausdrücken, man kann nur auf den Mond zeigen. Man kann nur sagen, Zucker schmeckt süß, aber man muss den Zucker selber essen. Und das ist das Schwierige dran. Das heißt, man muss es machen. Das ist die einzige Lösung.
Also diese Erfahrung kann man nicht im Außen machen, durch Kommunikation. Also
nein.
Nicht stellvertretend, so wie man
Ja. Es gibt drei Schritte. Man kann drüber also man muss es erstmal hören, dass es sowas möglich ist, dass es sowas gibt, dass man meditieren kann, dass man Geist hat, der wieder Raum ist, so wird es beschrieben. Ja? Oder man sagt, es gibt so verschiedene Bilder dafür. Ja? Das heißt, der Geist ist klares Licht. Oder was wir wirklich sind, das Meer unter den Wellen. Ja, was wir so wahrnehmen, sind die Wellen und wir sind aber das tiefe Meer drunter. Ja, oder wir sind der Himmel hinter den Wolken. Das sind so Bilder da dafür. Und diese Bilder zu erfahren und das wirklich zu erfahren, dass wir wieder Raum unbegrenzt sind, dass gar keine Trennung ist zwischen uns und dem Äußeren.
Das heißt, wir können auch nicht verloren gehen letztendlich.
Genau, und das ist dann letztendlich der Schluss dann. Das heißt, wenn wir sind wieder Raum, dann sind wir unzerstörbar. Was soll uns
Das heißt, man kann uns auch nicht Angst machen durch Ausschluss, weil wohin soll man uns ausschließen?
Nee, gar nichts. Ne?
Man kann uns aus dem Inneren nicht ausschließen, höchstens aus der knappen Schicht des Äußeren, die aber nur in diesem äußeren Bewusstsein ist, was ja nur ganz hauchdünn ist. Ich sage, wenn du eine Billardkugel anhaust, ist das.
Wir sind wieder Raum und es gibt tatsächlich auch so kurze Momente, wo wir das erleben können. Ja, zum Beispiel, ein gutes Beispiel ist Fallschirmspringen. Der erste Moment, wo wir rausspringen, da können wir nicht mehr denken. Und dann ist alles nur noch so Raum, Bewusstheit und alles ist miteinander verbunden. Mhm. Oder beim Motorradfahren in der Kurve drin, alles miteinander verbunden. Ja. Das ist alles irgendwie so
eine Reinheit. Diese Flow-Zustände, die wir eben über sportliche Aktivitäten im Westen versuchen zu erreichen.
Genau, in der Richtung. Und die sind aber vergänglich. Ja. Wir springen raus, zack, vorbei. Also nächster Flug hoch, zack, wieder raus. Ja. Ja. Genau, und wir versuchen dann diese Zustände immer wieder zu erreichen, die kurzfristig sind, aber über Meditation kann man es langfristig erreichen, dass wir immer in diesem Zustand sind. Und die Meister sind immer in diesem Zustand, schauen wir an, den Dalai Lama, der ist immer froh.
Aber kann man sagen, der Mensch an sich ist letztendlich süchtig nach Frieden, nach innerem Frieden? Das ist das, was er braucht? Und alles, was wir erleben, ist ja, im Sinne von, das also benötigen wir.
Süchtig heißt, es ist eine Suche da. Ja? Das heißt, wenn wir uns von dem Äußeren nicht zu sehr ablenken lassen, dann haben wir die Möglichkeit, nach innen zu schauen. Mhm. Und unsere Welt im Westen besteht hauptsächlich aus äußeren Verlockungen. Ja, so funktioniert unsere Welt, sonst wird sie nicht funktionieren. Ja? Wenn jeder irgendwie nur nach innen schauen würde, könnten wir unser System gar nicht aufrechterhalten. Ja?
In deinem Kochbuch soll man herausfinden und lässt sich schon herausfinden, was wir für ein Typ sind. Also ich bin Wind-Galle-Typ, das ist mir relativ schnell klar geworden. Ja. Und es gibt gewisse Lebensmittel, die kann ich essen, die sollte ich nicht essen oder nicht so hoch dosiert. Ja. Und andere, wunderbar für mich, aber natürlich auch das nicht so hoch dosiert, sonst wird man zu dick. Also da geht es ja auch immer um Maßen und so. Also Empfehlungen sind das letztendlich. Ja. Wie finde ich raus, wer ich bin?
Gut, es gibt so ein, also im Buch ist im Prinzip so gemacht, es gibt einen Test, Typentest. Und wenn die Sachen eindeutig sind, dann kann man das rausfinden. Dann gibt es eine Typenbeschreibung. Wenn es eindeutig ist, kann man es rausfinden. Und ansonsten muss man zum tibetischen Arzt, der macht eine Diagnostik. Mhm. Und die Diagnostik sieht so aus, dass man erst natürlich die Physiognomie anschaut, dass man anschaut, wie kommt der rein, wie ist der Händedruck zum Beispiel, wenn der Händedruck, ja, wenn jemand Hallo sagt und die Hand ist kräftig und man kriegt sie kaum mehr raus, weiß man, okay, das ist so Galle-Energie, Feuerenergie dabei. Mhm. Ja, wenn jemand reinkommt und sagt Hallo, so Windenergie. Ja. Oder wenn jemand so einen ganz schlaffen Händedruck hat, dann kann man schon die Idee bekommen, hat vielleicht was mit Schleim zu tun. Dann guckt man den Körperbau an, ist jemand schlank und so weiter. Ja. Und dann erzählt ja jemand die Symptome. Und zum Beispiel beim Windtyp gibt es Schwachstellen, beim Galletyp gibt es Schwachstellen, beim Schleimtyp gibt es Schwachstellen. Also wenn der Windtyp sagt, setzt sich hin, ist schon ein bisschen sehr schlank und sagt, ja, ich muss immer viel essen, sonst verliere ich Gewicht. Ja. Das ist der einzige Typ, der irgendwie futtern kann wie verrückt, ohne Gewicht zuzunehmen. Ja. Und dann erzählt er, ja, und ab und zu habe ich Herzrasen, nachts kann ich schlecht einschlafen, immer um 3 wache ich auf, ja, also ganz schlimm. Und erzählt, ja, dann kann man schon mal sehen, okay, da ist eine Windkonstitution im Spiel. Dann guckt man den Puls an und der Puls, das ist ja fast mathematisch, ja. Deswegen, ich habe Mathematik mal studiert und deswegen mag ich so auch so gern Strukturen. Und wenn man den Windpuls anschaut, dann ist der oberflächlich. Das heißt, ich spüre den Puls, den spüre ich gleich. Ja, weil der Wind ist ja auch sowas überall, das ist ja überall gleich in der Oberfläche auch zu spüren.
Haben die schlechten Blutdruck? Oder
nein, das ist die Konstitution, die sich so ausdrückt. Mhm. Dann, wenn ich den Puls genauer anschaue, dann ist der dick. Dick heißt, da ist viel Luft drin. Und wenn ich ihn zusammendrücke, geht er weg. Und so kann ich dann die Pulsdiagnose machen. Wenn ich den Gallepuls anschaue, dann ist der überschießend, feurig und schnell. Und wenn ich den Schleimpuls anschaue, ist der tief und schwach. Mhm. Das heißt, es ist interessant, der Charakter vom Mensch oder von den Elementen zeigt sich hier auch. Dann gucke ich die Zunge an. Und was passiert, wenn der Wind über die Zunge drüber bläst? Dann wird die Zunge trocken. Das heißt, eine Zunge trocken, die ist rot. Und wenn es ganz stark ist, dann wird die Zunge rissig, dann hat die kleine Risse drin. Und wenn es super stark ist, wenn es ganz chronische Windtyp oder Erkrankung ist, dann sind tiefe Risse drin. Mhm. Ist das nicht genial?
Mhm. Das heißt, ich kann da schon sehr viel ablesen, aber es gibt auch diese Mischform. Gibt es Dinge, wo man sagt, du bist zwar AB-Typ, aber trotzdem schlägt man mal ein C rein, was ungewöhnlich ist.
Ja, das ist so. Also nehmen wir mal den Galle-Schleim-Typ als Beispiel. Ja. Das ist jemand, der... ist eher, das ist so eine Mischung zwischen heiß und kalt, weil Galle ist heiß, Schleim ist kalt. Und was er nicht so hat, ist diese Windenergie. Ja, eigentlich ist er gar nicht so stressanfällig, ja, weil er nicht so viel Unruheenergie hat. Wenn der aber jetzt in einem Umfeld lebt, Großraumbüro, ja, wo irgendwie 1000 Leute sitzen, telefonieren und so weiter. Wenn gerade in der Familie Unruhe ist, ja, wenn sonst im Umfeld noch irgendwie Dinge vorgefallen sind, die einen beunruhigen, ja, jemand krank ist oder sowas, dann kann sich eine Winderkrankung ausbilden. Das heißt, das eine von seiner Konstitution ist der Wind-Galle-Typ, Schleim-Galle-Typ, aber Winderkrankungen können sich ausbilden. Mhm. Ja. Oder auch simple Sachen tatsächlich, wenn man irgendwie zu viel von irgendwas abkriegt, ja, sich zu heiß ernährt, zu in, angenommen, man wird in die Wüste gehen, ja, und da irgendwie ein Chili und die ganze Zeit Kaffee trinken oder sowas, ja, wo die Hitze nach oben schießt, ja. Das ist für einen Schleimtyp perfekt. Der wird sagen, wow, das war das Beste, was ich je gemacht habe, eine Wüstenwanderung, jeden Tag Bewegung und dann die Hitze, herrlich. Wenn der Galle-Typ dorthin geht, dann wird er sagen, das war das Schlimmste, ich habe jeden Tag Migräne gehabt, Kopfweh, mir geht sowas von schlecht. Mhm. Ja. Und so kann man dann an den äußeren Symptomen und aber deshalb ist es faszinierend, denn man kann am Puls schon sehen, was los ist.
Kann man seinen Typ verändern?
In gewisser Weise ja.
Also man kommt als A, B-Typ oder A-Typ auf die Welt und kann durch seine Lebensführung und seine geistige Reife sich dahin verändern, wo man hin möchte oder für was man bestimmt ist. Kann das Teil des Karmas sein? Wäre der von A zu C?
Ja. Ja, ein bisschen. Also die Konstitution ist schon was sehr, sehr Starkes. Ja. Also in der Regel zieht es sich durch. Ja. Mhm. Aber man kann es auch verändern. Man kennt ja verschiedene Menschen, da sagt man, ach, die waren schon als Kind so. Mhm. Ja, wenn man dann die Großmutter sagt, die war als Kind schon so. Ja. Und bei manchen verändert sich es. Mhm. Aber ich denke meistens entweder durch besondere Lebensumstände oder durch besonders bewusste Entwicklung.
Mhm. Gibt es nach deinen Erfahrungen Menschen, Typen, die, wo man sagt, ja, das ist die häufigste Form des Vorkommens. Also es sind Wind-Galle-Typen, das ist ganz oft.
Mhm. Gibt es oft. Also das nicht unbedingt, aber was eindeutig ist, sind die Erkrankungen. Also bei uns würde ich sagen, haben 90% haben Winderkrankungen, weil unser Leben so überfrachtet ist an äußeren Eindrücken. Ich war in Bhutan in der Klinik 4 Wochen, da würde ich sagen, haben 10% Winderkrankungen.
Also, ganz also das merkt man richtig einen Unterschied.
Ja, ja, die haben ganz andere Probleme. Ja. Mhm. Das liegt, und das liegt an unseren Lebensumständen. Ja. Das heißt, wir haben immer Zeitdruck, wir arbeiten wie verrückt.
Wir sind immer erreichbar.
Wir sind immer erreichbar, natürlich. Ja. Wir haben Programm ohne Ende, wir haben Freizeitstress. Selbst die Kinder haben schon irgendwie 10 Programme gleichzeitig. Und das Verrückte ist, es ist für uns normal. Das heißt, es machen alle so. Und das war für mich so eins der Schlüsselerlebnisse, auch wo ich das letzte Mal in Bhutan war, das ist ja das Land des Glücks. Da gibt es übrigens nicht nur ein Gesundheitsministerium, sondern es gibt auch ein Ministerium für Glück. Sensationell. Mhm. Ja, also absolut großartig. Das heißt, da gibt es einen Minister, der sorgt dafür und fragt sich, was macht die Menschen glücklich in meinem Land? Und der König und die Königsfamilie, deren Hauptjob ist mitunter, zu gucken, dass die Familie glücklich, dass die Bewohner von Bhutan glücklich sind. Meine Lieblingsstory da dazu ist, da war ich in Bhutan in so einem ganz abgelegenen Dorf, da gab es dann ein Hotel und der Hotelier war Nepalese. Und haben gefragt, ja, wie kommen wir denn daher und so. Und er hat gesagt, ja, er ist verheiratet hier mit einer Bhutanesin und er muss uns eine Geschichte erzählen. Als er da vor 20 Jahren hinkam und dann hat er sich in die Bhutanesin verliebt, dann wollte er sie heiraten, hat den Heiratsantrag dann offiziell gestellt, dann klingelt eines Abends das Telefon. Dann geht er so ans Telefon dran, sagt, ja, hallo, hier, blablabla. Dann sagt er, ja, hier ist der König. Wie bitte? Ja, hier ist der König. Und dann sagt er, okay, der König, ja, ja, und was möchten Sie denn wissen oder was ist denn? Dann sagt er, ja, er hat gehört, Sie möchten eine Bhutanesin heiraten. Lieben Sie die denn auch? Und er so, ja klar, liebe ich sie. Okay, dann können Sie sie heiraten. Mhm. Also unfassbar, oder?
Also, dass sich der...
Der König schaut, ob da Liebe da ist und kümmert sich um solche Sachen.
Mhm. Ja. Glaubst du, dass wir im Westen ein tiefes Bedürfnis haben, die Welt auch von der asiatischen Sicht zu sehen?
Puh, das weiß ich gar nicht, ob es asiatisch ist, aber ich kann mir vorstellen, dass einige Menschen sehr froh sind, wenn sie ein bisschen in Ruhe kommen. Mhm. Also genau, ich wollte es noch, und als ich dann das letzte Mal in Bhutan war, dann war ich da 4 Wochen und da taktet das alles runter. Das heißt, als Arzt in der Klinik fängt man um 9 an und hört um 3 auf. Morgens hat man Familie, danach Freunde, Familie. Während der Praxis redet man untereinander mit den Ärzten. Und die Patienten haben auch nie Stress. Das heißt, 90% kommen wegen körperlichen Beschwerden, weil sie zu viel Chili essen in der Hauptsache. Ja. Aber da ist niemand gestresst. Ja. Und das Leben ist ganz anders. Und dann bin ich hier zurückgekommen und habe gedacht, wow, ich meine, wir bewirken was. Das ist schon, also im Äußeren sind wir super. Ja. Was wir alles machen, tun, da wäre es mir in Bhutan zu langsam, ganz ehrlich. Also da habe ich gedacht, jetzt könnte es mal ein bisschen schneller gehen und ein bisschen mehr sein. Ja. Also es wäre auch nichts für mich, weil ich es einfach gewohnt bin. Aber ich habe gemerkt, wir sind es so gewohnt und alle sind es gewohnt. Deswegen denken wir, das ist normal. Deswegen finde ich es auch so toll, ins Ausland zu gehen, um zu sehen, es gibt verschiedene Wege zu leben. Wir denken, es gibt ja nur einen. Ja.
Lass uns, weil wir beim Kochbuch angefangen haben und immer wieder auch über das Kochbuch kommen wollen, also Butterkoch, typgerechte Ernährung. Das Schöne ist ja, man beschäftigt sich mit der Sichtweise, die du hier gerade da immer, wenn man isst, weil wir essen jeden Tag.
Ja.
Und deswegen kann man sich nicht, das ist nicht ein Seminar, sondern wenn man anfängt zu kochen, selber zu kochen, was in der heutigen Zeit gar nicht schlecht, also regional auch zu kochen, hat man immer, und dann ins Gespräch kommt, hat man immer, ja, ich weiß, was da der Aufhänger war, inspiriert und sich auch mit anderen Dingen beschäftigen, weil Essen etwas Äußeres, was mit uns innerlich natürlich was bewirkt, das ist einem klar, also wenn man ziemlich viel Alkohol trinkt, dann hat man einen anderen Zustand, als wenn man keinen Alkohol trinkt, das glaube ich, kann jeder unterschreiben. Aber du versuchst dich ja nicht nur entsprechend typgerecht zu ernähren, sondern auch geistig, sage ich mal, zu ernähren, dort auch zu deinen Spurenelementen und zu deinen Gewürzen zu kommen.
Ja, ja.
Klassisches Beispiel, Meditation.
Ja.
Erklär doch mal jemand, der überhaupt nicht weiß, was Meditation ist, was das ist, warum man das machen könnte, sollte und was das bringt.
Mhm. Also die grundlegendste Art der Meditation, das nennt sich Schiene oder den Atem beobachten oder den Geist beobachten.
Schiene
heißt einfach beruhigen. Ja, das macht man so, was man immer dabei hat, ist seine Nase. Das heißt, man achtet einfach drauf, wie die Luft rein und raus geht.
Mhm.
Und das ist der Fokus. Man könnte auch eine Kerze nehmen oder sonst irgendeinen Gegenstand, aber die Nase hat man immer dabei, super. Mhm. Ja.
Man konzentriert sich daraus,
wie die Luft... konzentriert sich, wie die Luft rein und raus geht. Und das ist quasi der Fokus. Und was gleichzeitig jetzt aber passiert ist, dass wir im Geist, wir gehen in die Zukunft oder in die Vergangenheit. Das ist ein bisschen ungeschickt, weil die Vergangenheit ist schon vorbei und die Zukunft kommt anders, als wir denken.
Mhm.
Deswegen wäre es eigentlich schlauer, im Hier und Jetzt zu sein. Ja? Mhm. Und immer im Hier und Jetzt zu sein.
Was du sagst, ich kenne das ja, also man ist ganz schnell dabei, immer mit seinen Gedanken abzuschweifen, anstatt einfach nur den Atem zu beobachten. Das ist wahnsinnig schwierig.
Ja, das ist nicht unsere Gewohnheit. Deswegen heißt Meditation auf Tibetisch heißt Gom und Gom heißt sich gewöhnen. Das heißt, wir müssen die Gewohnheit aufbauen, immer wieder zurückzukommen. Und das ist eigentlich das Hauptding. Das heißt, wir konzentrieren uns auf den Atem, schweifen ab und merken, wir sind irgendwo beim Einkaufen oder Motorradfahren oder sonst was und kommen wieder zurück auf den Atem, sind im Hier und Jetzt. Und gehen wieder weg, hier und jetzt.
Was habe ich noch? Was muss ich machen?
Das ist das Erste. Mhm. Und das Zweite ist, dass wir dann auch unsere Gefühle mitkriegen. Ja, was wir am Anfang ja nicht mitkriegen. Wir reagieren ja immer, ich drücke dir einen Knopf, sag das und das, boom, kommt diese Reaktion, drücke einen anderen Knopf, kommt die nächste Reaktion. Das heißt, wir kriegen mit der Zeit mit, welche Gefühle auftauchen. Und die sind dann nicht mehr so nah, sondern wir können sie anschauen und dann können wir sagen, okay, sinnvoll oder nicht sinnvoll, ja. Nützlich oder nicht nützlich. Und das ist Freiheit. Freiheit des Geistes.
Mhm.
Dass wir selber checken, was bei uns abläuft. Ja?
Das heißt, wir entscheiden unseren Zustand.
Wir entscheiden absolut unseren Zustand. Und das ist letztendliche Freiheit. Mhm. Ja?
Seit wann meditierst du?
Jetzt über 20 Jahre schon.
Wie, noch länger. Wie lange?
Wie meinst?
Ja, also
täglich, oder?
Ja, täglich.
Also ich versuche täglich einmal zu meditieren, wenn es geht, zweimal.
Mhm.
Ja, und dann manchmal ganz kurz, halbe Stunde, Stunde. Ich habe auch schon Retreats gemacht, 4 Wochen. Jeden Tag 12 Stunden oder 15 Stunden oder so.
Das ist aber bestimmt anstrengend und schwer.
Es ist am Anfang anstrengend und schwer, es ist zwischendrin anstrengend und schwer und es ist sensationell.
Mhm.
Ich könnte voll sitzen bleiben, aber es gibt noch ein paar Jobs zu machen.
Mhm. Aber dann kommt jetzt die Frage, ja, das muss man sich ja leisten können, wenn man da nur rumsitzt und nachdenkt oder überhaupt vielleicht gar nicht denkt. Nicht denkt, ist es das?
Nee, im Hier und Jetzt zu sein.
Ja, aber das heißt ja nicht denken. Wie schaffe ich das, mich darauf zu konzentrieren, ohne dieses Kontrollding zu haben?
Denken, die Gedanken kommen immer. Wir sind Menschen, die denken, was ja auch gut ist. Ja? Wir müssen auch denken. Es ist ja nicht nur, dass wir dann rumsitzen wie eine Kartoffel und dann bloß irgendwie vor uns hinstieren, sondern wir kriegen Abstand und kriegen dann mit, wer wir wirklich sind. Und wenn wir dann erfahren, dass wir sind wieder Raum, dann geht eine Tür auf. Ja? Mhm. Dann fühlt man sich unzerstörbar. dann merkt man, okay, mir kann ja gar nichts passieren. Ich werde immer sein wie der Raum. Und wenn man dann sieht, dass das, was im Äußeren ist, wie so ein Traum, der dann kommt und dann kann man das Äußere genießen und weiß aber, es ist nicht letztendlich. Es ist einfach nur ein Traum, ja.
Dann, eine Art Unterhaltungsprogramm.
Und dann spielt man das Spiel und macht das Beste draus. Das heißt, wir haben die Freiheit zu reagieren und immer das Beste draus zu machen, Glück in die Welt zu schicken, Menschen zu bereichern, Menschen zu beleben, gutes Essen zu machen, gutes Essen zu kochen, gutes, und das ist wie wenn man im Hotel lebt. Ja? Man weiß, okay, man kann alles benutzen, aber es gehört einem nicht. Ja?
Aber würdest du sagen, dass die Erkenntnis, dass man jetzt als Ich ist, also der Vorteil ist, wenn man als Mensch auf die Welt gekommen ist, dass du jetzt als Klaus den ganzen Tag mit Klaus zusammen bist.
Ja. Yeah.
Also das ist ja der Riesenchance. Du bist an allen Events, die an den Klaus teilen, ja, nimmst du teil. Also im Grunde ist das positiv besetzt Egoismus. Du bist an allen Action, allen Parts beteiligt. Wenn du dir jetzt ein super spannendes Leben dem Klaus zubereitest, dann für andere dann und so weiter, dann bist du auch immer dabei.
Ja. Yeah.
Und das hast du dir, ist das eine Aufgabe, mit der du gekommen bist, oder fällt dir diese Aufgabe erst auf der Erde ein? Also kommt man schon mit einem festen Plan und muss rausbekommen, welcher das ist? Oder aber kann man den kreieren und das muss das Beste aus den Umständen machen? Wie ist das?
Ja, ich denke, man macht immer das Beste aus den Umständen. Ja, also es gibt ja, das ist ja auch so, wenn wir unsere Konstitution anschauen, die kommt ja nicht zufällig, sondern die kommt auch aus unserer Sicht, aus tibetischer Sicht oder aus dieser spirituellen Sicht, aus dem, was wir früher schon gesät haben. Ja? Das ist dieser Karma-Gedanke. Das heißt, wir kommen ja, es gab ja diesen Streit zwischen John Locke und Rousseau. Rousseau hat gesagt, ja, wir kommen schon mit was. John Locke hat gesagt, wir sind die weiße Tafel. Das sind wir aber nicht. Wenn wir Kinder haben, wissen wir, die kommen auf die Welt, die haben schon bestimmte Eigenschaften. Und die haben auch eine Konstitution. Galle, Wind, Schleim haben bestimmte Tendenzen, Neigungen. Ja? Tendenzen, friedlich zu sein, aggressiv zu sein, freundlich zu sein.
Frau, Mann ist ein Unterschied.
Alles ist unterschiedlich. Frau, Mann ist komplett unterschiedlich. Ja? Ganz unterschiedliche Tendenzen. Und aus diesen Tendenzen raus, ja, das ist quasi wie jeder hat seinen Rucksack, da sind positive Sachen drin, negative Sachen drin, das sind Dinge, die vielleicht sinnlos sind und Dinge, die vielleicht auch Entwicklung bieten. Ja, und das Ziel ist da, dem hinterherzugehen, was Entwicklung bietet. Und das heißt aber nicht, dass wir uns nur als Mönche irgendwie zurückziehen müssen, ja, sondern dass wir auch im Leben sein können und das Leben genießen und aber immer versuchen, Positives
für andere. Also es geht nicht um diese totale Askese, spaßbefreit leben und sich möglichst kasteien, sondern...
Ja. Es geht darum, das Leben auch zu genießen, aber zu wissen, ja, wenn ich jetzt Motorrad fahre, das ist nach einer Stunde vorbei wieder oder nach 5 Stunden, ja, der innere Zustand, ja, wenn ich nach dem Motorradfahren und vor dem Motorradfahren und am nächsten Tag innerlich froh bin, dann ist das Motorradfahren nur ein äußeres, ja, Zubrot, ja, was das Leben einfach so bietet, ja, ist der Reichtum.
Was ist denn dein Ziel im Leben? Hast du so etwas, oder sagst du, ist es etwas innen, ist es was außen, hat sich das verändert?
Ja, sehr verändert.
Also kannst du dich mit deinen Eltern darüber unterhalten?
Nein.
Vielleicht ist das Ziel, dass sogar dein Vater dir versteht.
Ja, könnte vielleicht schon sein, aber da ist tatsächlich, also da ist wenig Begegnung. Ist so ein bisschen wie mein Bruder, ja. Der hat ja erst gesagt, er sitzt nur auf dem Kissen. Ein paar Jahre später sagt er, ich habe da den Film angeguckt, 7 Jahre Tibet, der ist eigentlich auch ziemlich cool. Und dann irgendwann ein paar Jahre später sagt er, ich saß auch auf dem Kissen.
Ja. Okay, das dauert.
Ja, das kann dauern natürlich, ja. Aber es ist ja wundervoll. Ich meine, das freut mich dermaßen, ja. Weil ich meine, klar, man kann schaffe, Schwab sagt, Häusle baue und dann 7 Autos haben und was weiß ich was, ja. Aber zu wissen, dass es toll ist, 7 Autos zu haben, aber dass es nicht das letztendliche Glück bringt, dann hat man, glaube ich, viel gewonnen. Ja.
Also den Moment zu genießen.
Ja, immer im Hier und Jetzt zu sagen, wow, was bietet der Moment, was bietet die Begegnung mit den Menschen, ist es ja eigentlich. Mhm. Ja? Dass man jeden Moment als Reichtum sieht, Menschen zu begegnen und zu bereichern auch. Ja, sowas.
Du bist, eigene Bezeichnung, Buddhist.
Ja.
Was ist das?
Tatsächlich.
Was ist Buddhist?
Buddhist ist eigentlich nur eine Bezeichnung für jemanden, der Methoden anwendet, um sich weiterzuentwickeln, so würde ich sagen. Buddhismus ist ja eigentlich nur so eine Bezeichnung für Methoden. Methoden, über Dinge bestimmte Art und Weise nachzudenken und tiefer zu graben und sich zu verhalten. Ja? Dass man versucht, sich positiv zu verhalten und das Leben zu bereichern und aber tatsächlich auch tief nach innen zu gucken. Mein Ziel ist tatsächlich zum Schluss... am Ende des Lebens ist der Höhepunkt, da möchte ich einen krönenden Abschluss über Meditation. Da gibt es Möglichkeiten, am Ende des Lebens noch
das heißt,
gut zu verabschieden.
du versuchst dich so gut wie möglich auf den Ausstieg aus dieser Ich-Zeit, aus diesem Jetzt-Gegenwart, den Tod nennen wir das, zuvor zu bereiten. Also Angst, du guckst nicht auf den Tod mit Angst, oh Gott, verschiebst den, sondern...
Auch gar nicht. Nee, das ist Teil des Lebens. Ja. Sobald wir den ersten Atemzug machen, wissen wir werden irgendwann sterben, aber wir gucken es halt nicht an. Und wenn wir es nicht angucken, kriegen wir Angst. Und wenn wir es aber genau angucken, was auch in der tibetischen Medizin gibt es ganze Texte drüber, was da passiert, dass sich die Elemente auflösen, dass sich die Anhaftung, unsere Gefühle, ja, Anhaftung, Angst und so, das löst sich auf im Sterbeprozess und dann haben wir einen Moment, wo wir erfahren können, wer wir wirklich sind, dass wir sind, wieder Raum, das klare Licht erfahren. Mhm. Und das ist eigentlich mein Ziel. Ja. Es gibt auch so, ja, immer wieder habe ich so coole Begegnungen gehabt, so in Bhutan war ich dann in so einer Meditationsstelle und dann war da so ein kleines Ritual von Mönchen und da habe ich die Frau gefragt, ja, was denn da ist? Und hat gesagt, ja, ihre Mama wäre gestorben. Dann habe ich gesagt, okay, und was machen Sie jetzt? Ja, Sie machen jetzt ein Ritual, weil sie eine große Praktizierende war. Dann hat sie erzählt, sie war 65 und dann ist sie in ein Dorf gegangen, da gibt es extra ein Dorf, wo man sich zurückziehen kann zum Meditieren. Sensationell. Und dann hat die von 65 bis 85 noch 20 Jahre meditiert und hat dann in super Zustand erreicht, einen inneren frohen Zustand erreicht und sowas finde ich irgendwie interessant. Ja. Mhm. Also wir haben die mittlere Zeit unseres Lebens ist schon auch für Arbeit und was bewegen da und irgendwann ist vielleicht schon auch die Zeit gekommen, sich wieder vielleicht nochmal zurückzuziehen, sowas könnte ich mir vorstellen oder einfach das noch mehr ausbreiten. Ja. Also parallel wäre eigentlich idealerweise.
Du lebst dein Leben so, dass du auf der einen Seite diese Praxis betreibst, wo Menschen zu dir kommen können, die vielleicht auch von der klassischen Naturmedizin nichts mehr erwarten, weil die immer im Außen sind. Das will ich nicht über alle sagen, aber wir sagen so, statt der Patient muss mitmachen und das bedeutet nicht nur den Beipackzettel anzuwenden.
Ja, genau.
Aber du bist auch jemand, der sich mit Meistern trifft und in der Welt rumfährt, um dort versucht, innerlich eine größere Weisheit, eine andere Tiefe zu erreichen. Wie sieht sowas aus? Also wen triffst du denn da dann wo und was machst du denn dann da?
Also das Erste ist, dass es verschiedene Lehrer gibt, die immer auch rumreisen. Den kann man dann hinterherreisen. Mhm. Und dann gibt es immer zwei Sachen, die geben Belehrung und meditieren. Und man kann den Zustand, der erreichbar ist, nachempfinden.
Durch mit Meditieren?
Ja, oder allein durch die Anwesenheit oder in bestimmten Momenten. Ja, das ist wie so eine Übertragung auch, ja, wo man dann selber auch ein Stück weit erleben kann, wie das wirklich ist. Wie wenn man diesen Fallschirmspringen hat. Ja, wo
man so, kann man sich ja nicht vorstellen, aber vielleicht vergleichbar,
kann man sich auch nicht vorstellen.
Wenn man in einem Konzert ist, wo jemand begnadet Klavier spielen kann, so ein Hauch von, als wenn man es selbst könnte, kann man nicht, aber dieses, als wenn man mit am Klavier sitzt.
Ja, das ist wie wenn man eine Gitarrenseite anschlägt und nebenan auch eine Seite hat, dann kommt die in Schwingung. Das heißt, man kommt in diesen Schwingungsbereich. So kann man sich vielleicht vorstellen. In diesen Geisteszustand, dem kommt man näher. Ja? Wenn man dann wieder weggeht, dann muss man wieder selber und dann kommt man wieder näher. Das heißt, es ist auch schon so ein bisschen, also es ist eine besondere Chance. Das heißt, man kann sich das ja gar nicht vorstellen, dass jemand immer froh ist. Ich habe niemand vorher in meinen Bekannten, Freunden, des Familienkreis, in der Schule hat mir das niemand erzählt, dass man immer froh sein kann. Ja?
Aber diese Menschen sind jetzt nicht naiv?
Nein, natürlich nicht. Mhm. Die sind völlig bewusst. Und es ist auch nicht so, dass sie dann bloß grinsend rumlaufen und nichts tun, sondern die sind super aktiv. Warum? Weil denen geht es so gut, die wollen, dass es allen so gut geht. Das heißt, deren Mitgefühl für uns ist so riesig, die schauen uns an, denken, wow, der hat eigentlich alles, aber irgendwie hat es noch nicht so richtig, ja. Der hat so viele Konzepte und Sachen, die ihn noch festhalten. Boah, wenn er alles loslassen würde, wäre das genauso wie bei mir.
Also es geht letztlich um einen Haltungstransfer.
Ja, also so ein Paket, ja. Mhm. Das ist ein Paket mit Belehrung, das Paket mit Übertragung, und das Paket, das miterleben zu können, ja. Also auch mitzureisen zum Beispiel, zu sehen, auch situativ zu sehen, wie man sich verhalten kann, ja. Mhm. Dass man dann irgendwie nicht mürrisch wird in bestimmten Situationen, sondern da noch irgendwas Interessantes oder Lehrreiches draus.
So wie du sagst, wenn ein Buddhist, ein tiefer Buddhist, wenn der ein Problem sieht oder einen Unfall hat, dann sagt er, oh, interesting.
Ja, ja, oh, interesting. Ja, was soll denn das? Ja, genau. Ja, ich weiß noch, eine Lehrerin von mir, die Hanna Nydahl, ist eine Dänin, ja, auch eine Verwirklichte, die hat einen Motorradunfall, die sind in der Kurve abgehoben, gelandet und dann kam dann der andere Freundin und sie sagt, oh, how interesting. Was es alles gibt, ja. Genau. Ja, und da sieht man, das Leben ist dann, das ist nicht lustig, aber humorvoll. Ja, das ist nicht so eng. Wir sind da oft so.
Ja, und auch halt, wenn einem was passiert, wird das einem nicht. Das Leben hat etwas speziell gegen mich.
Ja, genau.
Das ist ja oft diese Geschichte. Ja, ja, ja. Aber erklär mir mal, was ist ein eine Verwirklichte oder ein Verwirklichter? Kann ich das werden?
Ja, natürlich jeder.
Wie schafft man das?
Ja, ich denke erstmal, dass man sich mit dem Thema beschäftigt. Was ist es überhaupt? Und dass man sich dann also meditiert und dann wieder abgleicht mit seinem Verhalten. Ja, das ist ja nicht so, dass einem das sofort gelingt, sich positiv zu verhalten. Ja,
also hat was mit Übung zu tun.
Das ist völlige Übung. Ja, das ist
die Übung, also mit Disziplin.
Das ist Training. Komplettes Training, ja. Das heißt, wenn ich meine, das kennt man immer, man hat seine bestimmten Fälle, wo man immer sauer wird, ja. Man müsste ja aber auch gar nicht sauer werden, ja. Und dann kann man mit der Zeit dann über Meditation trainieren, dass man mehr Abstand hat, das Gefühl sieht, ja, okay, jetzt werde ich sauer. Am Anfang wird man, also Beispiel, ja, man wird sauer, zack, Faust raus. Meditiert man ein Weilchen, ja, dann spürt man den Ansatz, die Faust, und kurz bevor man zuschlägt, ja, kann man einschalten und die Faust hält an. Ja. Mhm. Und dann meditiert man ein Weilchen länger dann und dann spürt man die Zuckung am Arm und irgendwann spürt man den Impuls, das Gefühl. Und dann irgendwann spürt man den Impuls, das Gefühl und dann sagt man, okay, wie ist denn die Situation wirklich? Der andere hat ja vielleicht ein Problem oder ist gerade irgendwie in Not vielleicht sogar. Und dann kehrt sich alles um. Und dann spürt man die Angst oder die Furcht oder die Sorgen des anderen. Und dann kann man ganz anders reagieren. Dann muss man dem gar keine reinhauen, sondern sagen, hey, was ist...
Also wie kann man die Situation so kehren, dass der Riesenprobleme mit mir hat, derart entwaffnet wird durch das eigene Verhalten, mit dem er nicht rechnet, dass er nachher sogar sagt, wenn jetzt jemand käme und die Beine reinhauen würde, wäre ich der Erste, der ihn beschützt.
Ja, zum
Beispiel. Also dass man das so eine Situation drehen kann.
Ja, genau.
Dann hätte man...
Ja, man könnte sagen, okay, jetzt mach mal langsam, aber sag mal, was ist denn tatsächlich bei dir los? Ist irgendwie mit der Familie was? Ist irgendwie mit einem Kind, mit einem Vater oder irgendwie sonst was? Dass man dann auf die Ebene kommt, ja, und dann kommen wir auf eine ganz andere Ebene.
Ja, also als Beispiel. Wir erleben es ja in Corona-Zeiten, dass Menschen das Bedürfnis haben, andere zu belehren. Aber da frage ich mich natürlich immer auch, was ist jetzt ein Ventil, was ist der Auslöser dahinter? Ich darf das nicht mehr persönlich nehmen. Ja. Das tue ich auch nicht mehr.
Nee,
sondern, okay, es scheint ein Bedarf zu sein. Es scheinen Leute so stark unter Druck zu sein, dass sie jetzt gerne nach außen auch Personen projizieren, weil das einfacher ist.
Ja.
Und deswegen, dafür muss man Verständnis haben.
Ja, und deswegen gehört es für mich auch ein Stück weit zur Medizin, ja, weil wir leiden ja darunter, dass wir sauer sind, dass wir eifersüchtig sind, dass wir irgendwie alles haben müssen. Eigentlich leiden wir darunter, wenn wir es genau anschauen, ja, weil das ein Muss ist. Ja, wir können ja nicht anders. Wir können ja oft nicht aus unserer Haut raus. Ja. Und wenn wir das aber bearbeiten und bewältigen können, dann geht es uns besser und aber auch den anderen. Ja. Der Familie geht es besser. Deswegen, man muss immer bei sich anfangen. Ja. Man kann nicht sagen, die Welt irgendwie muss sich ändern, aber man muss bei sich anfangen und dann ist in der Familie, dann ist vielleicht in einem Freundeskreis und dann kommt es von dem noch weiter. Das ist dann wie so eine Sache, die sich ausbreitet. Und wenn man das natürlich öffentlicher machen kann, ja, wenn es irgendwie mal über ein Buch oder sonst irgendwas, dann kann man natürlich auch die Leute vielleicht auch in dem einen oder anderen Moment anregen, vielleicht anders zu denken und da mal nachzugraben, ja, was ist denn los bei uns, ja, und wie können wir das Grundproblem denn lösen, ja, wir müssen nicht immer mehr haben und alles, ja.
Klaus, war das doch ein Teil des Motives dieses Buches, die Leute über diesen Weg dazu zu bringen, über das eigene Sein mal anders nachzudenken. Also nicht immer das, was ich möchte, liegt in der Zukunft, also im Außen, sondern das, was ich möchte, liegt vielleicht im Innen. Mhm. War das Motiv?
Nee, über das Buch nicht. Das war nicht das Motiv. Nee, ich will noch ein neues Buch schreiben, wo genau das alles drin ist. Mhm. Da bin ich gerade dran, wo auch was drin ist über Yoga, über solche Dinge, ja, wie man sich besser ernährt, was natürlich die Basis ist, wie man sich besser verhält, wie man besser denkt, wie man meditieren kann, wie man Yoga machen kann, wie man sich insgesamt weiterentwickeln kann mit diesen Ansätzen. Das war schon, natürlich schwingt es immer mit bei mir. Ja, aber das war schon sehr stark, also schon auf die Ernährung. Ja, weil die Ernährung ist das, was wir jeden Tag machen. Wenn wir uns jeden Tag richtig ernähren, dann tun wir unserem Körper einfach einen Gefallen, ja, und bleiben stark und kräftig.
Und um die anderen geistigen
Ebenen. Und auch froher. Ja. Ja. Also es ist auch so, wenn wir Leberprobleme haben, dann steigt unsere Hitze und dann steigen auch unsere Emotionen natürlich. Mhm. Wenn wir Unterschuss haben, wenn wir Winderkrankungen haben, dann steigen unsere Ängste. Wenn wir Schleimerkrankungen haben, dann können wir depressiv werden. Das heißt, das hängt alles miteinander zusammen. Ja? Dass diese psychischen Erkrankungen oder Sorgen, Probleme oder sowas, die können wir durch Ernährung allein auch schon in gewissem Maße natürlich ausgleichen.
Du hast gesagt, dass du jeden Tag meditierst.
Ja.
Also es ist praktisch wie Zähneputzen. Das gehört einfach dazu.
Ja.
So, also würde ich mal sagen, eine halbe Stunde jeden Tag bestimmt.
Sowas, ja.
Ja, morgens und abends oder wann es passt. Kann
ja,
man auch an jedem Ort
morgens,
zurückziehen. Yoga machst du auch. Ich kriege es ja immer angeboten, aber ich sage immer Mädchensport. Was ist denn Yoga? Ja. Für Leute, die gar keine Ahnung haben.
Also
muss es Yoga sein?
Es heißt Yoga. Mhm. Es sind Körperübungen. Mhm. Ja, und da gibt es auch spezielle Übungen und das tibetische Yoga. Es gibt das Hatha-Yoga, das indische und dann gibt es noch tibetisches Yoga. Mhm. Und da gibt es auch verschiedene Richtungen. Aber das Grundprinzip ist eigentlich auch immer das Ähnliche. Wir haben ja, wenn wir die Energien anschauen, dann sind die in bestimmten Zentren, ja. Die Inder oder die Asiaten sagen Chakren dazu. Und da denkt man, wow, wild, Chakren. Ja? Aber das sind einfach Stellen in unserem Körper, hier, wo Energien konzentriert sind.
Also Kreuzungen.
Ja, genau. Oder Energiezentren. Ja? Und von dort aus gehen dann Energiebahnen und versorgen das. Das heißt, wir haben in der Stirn Energiebahn, die sorgt dafür, dass unser Gehirn funktioniert. Hier, dass unsere Atmung, hier unser Herz, hier die Verdauung, hier unsere Organe, ja, unsere Beckenorgane, Ausscheidungsorgane und so weiter. Und die können wir natürlich auch positiv beeinflussen. Da gibt es Energiebahnen und dafür macht man dann erstmal dann das Yoga. Und da gibt es dann ziemlich coole Übungen dafür. Eine nennt sich die Bogenschießübung und die ist für das Herzchakra.
Kannst du mal zeigen? Ich kenne sie ja schon, aber okay.
Ja, ja.
Also, ich habe mal Bogen geschossen.
Da verschließt man erstmal hier die Energiebahn und dann nimmt man den Atem mit dazu und dann einatmen. Und dann spannt man den Bogen in die eine Seite und hält den Atem. Langsam wieder zurück und dann ausatmen. Und dann macht man das auf die andere Seite, macht es dann jeweils dreimal. Ja. Und wenn man das ein paar Mal gemacht hat, dann spürt man, wie hier das Herzzentrum, das ist ja unsere Herzmitte auch, ja, unsere emotionale Mitte, dass sich das beruhigt und dass es sich ausgleicht. Und wir haben wieder beide Ebenen, die psychische Ebene. Das heißt, wenn jemand, ein Patient da ist, der Unruhe hat, ja, körperliche Unruhe, Herzrasen, Herzrhythmusstörung oder sowas, dann haben wir genau das ist die Übung, um auf dieser Ebene das mitzubehandeln. Oder wenn jemand Ängste hat, ja, um das auch mit zu behandeln. Das heißt, die Herzebene, die kann man über solche Übungen dann mitbehandeln. Und dann gibt es noch halt für die anderen Chakren und für die anderen Zentren auch die entsprechenden Übungen. Und man kann das auch als Präventionsprogramm machen. Ja. Also das Interessante ist, wenn man schaut, wo das zurückgeht, es geht auf die, das heißt Yoga, es geht auf die Yogis zurück, die tibetischen, die irgendwie 10, 20, 30 Jahre in der Höhle saßen, ein bisschen was zum Futtern hatten, einen Sack mit Zampa und sonst kein Arzt in der Nähe. Das heißt, die mussten sich gesund erhalten und die haben dann ein spezielles Übungsprogramm bekommen mit diesen Yoga-Übungen.
Um nicht zu verfallen.
Um nicht zu verfallen zum einen und um zusätzlich mit diesen Körperübungen geistige, also eine Kombination ist es dann. Mhm. Und für uns, normallos würde ich sagen, ja, die jetzt nicht nur meditieren und nicht nur in Höhlen rumsitzen, gibt es dann quasi die Low-Version, ja, ja, wo man dann nicht so die wildesten Übungen macht und die trotzdem dann wirksam sind. Das ist wie irgendwie, wenn man joggen geht oder spazieren geht, eine halbe Stunde und so ist das.
Wir sind keine Hochleistungsmeditierende.
So ist es, genau.
Aber wir können auf unserem zu 80% dieses Levels kommen, sage ich jetzt mal.
Ja, ja, absolut. Und vor allem, wir haben die Möglichkeit, es gibt ja verschiedene Wege, sich zu entwickeln. Der eine ist als Mönch, weil man sagt, okay, die äußere Welt ist schwierig, da gibt's irgendwie Ehepartner, die komisch sind, Kinder, die rumkreischen. Ja, und früher konnten wir ja nicht verhüten, hat man dann gleich Acht gehabt, wie soll man da noch meditieren? Ja, dann gab es einen Zweig, der hat gesagt, okay, dann kann man sich da ein bisschen abschotten und wirklich sich ausrichten. Oder die anderen gesagt, okay, ich mache was ganz Wildes, ich gehe in die Höhle, ja, und meditiere da nur, bis ich ein Resultat habe, ja, bis ich das geschafft habe. Und die dritte Möglichkeit ist, dass man sagt, man mischt es. Ja. Man geht ins Leben rein, meditiert, probiert es aus. Und das kann ich ja 24 Stunden am Tag machen. Ja. Ich kann im Schlaf kann ich mich auch weiterentwickeln. Oder ich kann auch in der Schlange im Supermarkt. Ja. Ich kann dran stehen und sagen, ach, warum geht es jetzt so lange? Das nervt mich ja völlig. Oder ich kann so rumschauen und die Gesichter anschauen, kann gute Wünsche für die Leute machen und wünschen, dass irgendwie jeder genug zu essen hat und selbe Situation. Und solche Dinge kann man von unseren Lehrern lernen, ja. Mhm. Wo man dann in die gleiche Situation reinkommt und denkt, oh, was ein Mist, ja. Und der sagt, wow, schaut mal die Wolken, wie die sich bewegen, ist das nicht unglaublich, ja. Oder hat einen Autounfall und sagt, wow, guck mal, wie das Auto jetzt da dran liegt, ja. Ist ja unfassbar, ja. Mhm.
wie die Energie aufgenommen wurde. Und dem geht es zwar schlecht, aber sonst wäre er tot, was da geleistet wurde. Ja, also immer, wie man die Situation interpretiert. Du entscheidest, wie du die Situation zum Besseren interpretierst.
Ja.
Weil sie ist, wie sie ist.
Sie ist, wie sie ist.
Ja, genau. Also es hat keinen Sinn, etwas, was bereits geschehen ist, zu kritisieren. Es wird dadurch nicht besser, anders, sondern im Grunde hast du noch ein Problem drauf. Ja, genau. Was mache ich jetzt mit der Situation? Wenn ich mich mit dir unterhalte, stelle ich fest, du hast in deinem Leben sehr viele Rituale. Also das machst du regelmäßig.
Ist das ein
wesentlicher Teil, um zu einem Ergebnis zu kommen? Es
ist ein Rahmen
auf jeden Fall. Genau, dass ein Rahmen da ist, an dem man Spielregeln, die man sich selber aufstellt und an die man sich hält.
Ja, das ist wie Essen. Also wir essen ja ein paar Mal am Tag und so ist es auch. Das ist eine Gewohnheit, das ist wie spirituelle Nahrung. Mhm. Ja, und das ist sinnvoll. Ja. Warum soll man sich nur mit Essen ernähren, wenn es auch spirituelle Nahrung gibt? Ja?
Merkst du, deswegen, wenn du das nicht tust? Also wenn du sagst, einfach mal, aus welchem Grund auch immer, du warst faul oder...
Ja.
Manchmal, du hast einfach 3 Wochen mal nicht meditiert, sondern warst nur surfen. Merkt man das?
Definitiv. Ja, auf jeden Fall.
Wie ist das, wenn man... Also was ist da? Ist da ein Entzug?
Ja, weniger bewusst. Nee, weniger bewusst und weniger in seiner Mitte. Ja, man verliert so ein bisschen die Mitte, weil das ist wie immer so, wieder immer so ein Erden. Ja, immer wieder so erinnern, was ist wichtig, was ist die Essenz, was ist wichtig, was ist die Essenz. Und auch immer diesen Zustand, dass irgendwie mehr Raum da ist, dass die Sachen nicht so eng sind.
Mhm. Klaus Herkommer, vielen Dank für das Gespräch. Dir ist warm, mir komischerweise nicht. Du musst ja auch mehr reden. Vielleicht noch ein letzter Tipp an alle, die jetzt sagen, wow, total interessant. Fing mit dem Kochbuch an und wir sind dann aber ins Eingemachte gegangen, also an den Nachtisch, aber der Buddha kocht, tibetische Medizin, typgerechte Ernährung, 108 Gerichte. Man kann das relativ einfach nachkochen. Die Rezepte sind also easy going, auch in Deutsch geschrieben und nicht in Tibetisch. Ja. Auch die Zutaten kriegt man hier. Nicht alles super, aber die meisten Sachen kriegt man hier. Wenn man sich damit beschäftigt man sich mit der Philosophie dahinter. Also wie man auf die Welt guckt. Ja, das Essen, also wenn das Essen ein Teil des Lebens ist und der Rest auch noch so schmeckt, weil man sich das Leben symbolisch selbst zubereitet, die Situation selbst zubereitet oder selbst die entsprechenden Gewürze, wenn es geistige sind, hat, wo man das in eine Richtung drehen kann, dann kann dieses Buch ein Auslöser sein für einen vollkommen anderen Bewusstseinszustand. Was würdest du dir wünschen, was soll mit Leuten passieren oder was wäre dein Wunsch, wenn die so ein Interview sehen, überhaupt nicht damit rechnen, weil TreeTV ist immer sehr überraschend, dass sie sagen, okay, ich bin eigentlich jemand, ich arbeite bei KTM in der Motorenabteilung. Okay. Niemand rechnet, dass ich sowas mache. Wie kann der einsteigen in so etwas?
Yeah.
Soll er das heimlich machen? Oder?
Nein, das Wundervollste wäre einfach, das Buch anfangen zu lesen. Das sind erstmal ein paar Seiten, ein bisschen Theorie, Hintergrund.
Nicht so viel.
Nö, ist nicht so viel. Ja. Das kann man schnell machen. Dann hat man diesen Typentest. Und dann kann man anfangen, so nach diesem Typ, anfangen zu kochen und vielleicht die ersten paar Gerichte, die im Buch sind. Und das ist eigentlich nur der Aufhänger. Das heißt, man fängt an zu kochen, spürt selber nach, wie schmeckt es. Im Normalfall gut, würde ich sagen. Ja. Das heißt, man denkt, oh wow, man kann ja auch gesund kochen und es schmeckt. Das Zweite ist, es tut einem gut. Man spürt mit der Zeit, okay, man hat mehr Kraft, man ist cooler oder
man merkt das.
Ja, man merkt das, genau.
Also es ist nicht eine Einbildung, sondern man merkt es.
Genau, weil die Elemente ja einen beeinflussen. Das heißt, man merkt, dass das Essen einem gut tut oder dass man das, was man weglässt, dass das einem vorher nicht gut getan hat. Oft ist es ja so, dass man irgendwie eine Idee hat, ah, das müsste gut sein oder aus einem Konzept heraus oder man macht irgendwas Bestimmtes und denkt, ah, das ist immer gut, aber ich weiß nicht warum, ja. Wie in der Schokolade. Ja. Schokolade deswegen, weil es entspannt. Rotwein deswegen, weil es entspannt. Mhm. Und dann hat man ja seine eigenen Lieblingsgerichte. Ich habe hier nur die Lieblingsgerichte drin, die einfach alle gut schmecken. Und dann hat man sein eigenes Repertoire und sagt, okay, was von meinem eigenen Repertoire kann ich denn nehmen? Vielleicht nur das eine Gewürz dazu, das andere Gewürz wenig, dann eine Zutat so, eine Zutat so. Und dann hat man seine eigene Küche, wie vorher auch, nur besser auf sich abgestimmt. Mhm. Und dann wird es richtig gut.
Mhm. Ja. Wie fängt man an, also für mich ist das Schwierigste mit Yoga, aber wie fängt man an zu meditieren, wenn man überhaupt nicht weiß, wie das geht?
Aha.
Und ich das vielleicht alleine machen möchte und nicht gleich in einem Riesenclub. Also ich finde Meditation, ich finde, alleine ist das einfacher.
Ja, also ich denke, man braucht so gewisse Grundbelehrung wäre schon gut. Ja. Mhm. Aber das Simpelste wäre tatsächlich, einfach nur auf den Atem zu achten, dann bis 21 zu zählen, jeden Atemzug und einfach das üben 3 Wochen.
Mhm. Man setzt sich auf seinen Stuhl, sein bequemes Kissen, muss auch gar nicht der Schneidersitz unbedingt sein.
Rücken gerade, Atem beobachten und jedes Mal, wenn man abschweift, wieder zurückkommen und ganz entspannt bleiben und genießen. Mhm. Das geht um Genuss.
Bis 21 zählen.
Ruhig bleiben.
Wie lange soll man da sitzen zum Anfang?
5 Minuten.
Also jeden Tag 5 Minuten?
Jeden Tag 5 Minuten.
Also sagen wir nach dem Aufstehen,
Ja, aufstehen ist super, weil dann hat man den ganzen Tag vor sich. Das heißt, man richtet sich aus und ist hinterher schon mal super ausgerichtet.
Also 3 Wochen, sagst du, wenn man das 3 Wochen gemacht hat, morgens mal 5 Minuten seinen Atem beobachtet, wenn er alles noch schläft, ist ja auch leise, kommt ja keiner so. Ja. Das würde man merken schon.
Das merkt man dann, ja, genau. Also es gibt auch wissenschaftliche Untersuchungen darüber, genau diese 3 Wochen, 5 Minuten. Man kann es natürlich auch ein bisschen anders machen, aber 3 Wochen, 5 Minuten. Es geht ja auch um Gewohnheit da, ja, dass man automatisch Zähne putzt, meditiert oder meditiert, Zähne putzt. Ja. Und dann hat man die Gewohnheit und dann merkt man mit der Zeit automatisch, ja, man wird ruhiger, konzentrierter, auch Leistungen werden besser, ja, was man ja gern mag, die Leistung auch besser wird.
Weil man einfach fokussierter ist.
Ja, weil man besser fokussieren kann, nicht so leicht abgelenkt wird. Ja, und das Ziel ist ja, dass er immer mehr im Hier und Jetzt ist. Ja.
Und gibt es eine,
Hier und Jetzt,
die Sachen. Gibt es eine, Yoga ist ein sehr komplexes Feld, gibt es eine Yoga-Übung, wo du sagst, damit kann man anfangen?
Selbst nicht. Das muss man lernen von jemandem.
Das heißt, da muss man sich gucken, was es an Angeboten gibt und das vielleicht gemeinsam machen. Und da gibt es ja so viele unterschiedliche Geschichten.
Ja, da gibt es vieles und das muss man auch richtig lernen. Also ich mache zum Beispiel ein ganzes Wochenende, wo ich dann zeige, wie man isst, wie man meditiert und wie man die Yoga-Übung macht. Und das ist eigentlich mein Hauptanliegen insgesamt, dass jeder dann weiß, okay, ich kann 10 Minuten Yoga machen, 5 Minuten meditieren, gut essen, mich bewegen und gut denken und dann ist das Leben wundervoll.
Ich habe mein Leben dahingehend wieder in den Griff, dass ich weiß, dass es da drum eine schützende Hülle gibt und ich werde auch nicht immer Opfer von äußeren Einflüssen, sondern ich ruhe mehr in mir selbst und kann gelassener zu allen Dingen gehen.
Ja, und alles, für alles habe ich Verantwortung und alles kann ich auch beeinflussen, ja, in meinem Kreis positiv beeinflussen, ja, und dann.
Gibt es, wenn du dir überlegst, wo du angefangen hast in Schwäbisch Gmünd und wo du heute stehst, du hast ja mehr als die Hälfte deines Lebens bereits hinter dir, haben wir ja beide schon.
Ja, so klar.
Gibt es etwas, ja super, gibt es, ja, bin auch gelassen dazu, gibt es etwas, wo du sagst, da, das würde ich schon noch erreichen, die Person würde ich gerne schon mal treffen oder das war die beeindruckendste Person, die ich je getroffen habe, in diesen Zustand würde ich gerne kommen. Gibt es also ein Ziel, sagst, das wäre schon ein Traum?
Ja, also ich kenne ein paar Meister, die ich nicht getroffen habe, die hätte ich gern getroffen. Dann kenne ich ein paar Meister, die habe ich getroffen und die würde ich gern weiterhin treffen. Also da wünsche ich mir, dass sie noch lange leben, dass ich denen begegnen kann, von denen noch weiter lernen kann. Und dann wünsche ich mir tatsächlich so Einsgerichtetheit, dass ich fokussiert bleibe, dass ich mich nicht ablenken lasse von verschiedenen Strömungen und sowas. Und dass ich möglichst vielen Menschen nutzen kann mit dem, was ich tue.
Wie möchte Klaus Herkommer sterben?
Da gibt es eine Meditation, die kann man auf YouTube nachschauen. Da gibt es einen Meister, der heißt Tenga Rinpoche. Das kann man tatsächlich schauen, wie der stirbt im Sitzen und bleibt dann sitzen. Und sein Herz bleibt noch ein paar Tage warm. Das heißt, bewusst sterben und dann bewusst in diesem Zustand bleiben.
Das heißt, der verlässt den Bewusstseinszustand, das, was wir Tod nennen.
Der
wechselt den Bewusstseinszustand.
Nee, der erfährt seinen Geist. Das ist ja wie bei diesen Nahtoderlebnissen. Ja? Die Nahtoderlebnisse werden ja zu 10-20% als fantastisch beschrieben. Und die erfahren dann in diesem Moment tatsächlich unsere wahre Natur. Ja? Das ist das klare Licht, das ist wieder Raum, ja? Dass man dann ist wieder Raum. Und das ist ohne Beschreibung. Ja? Und es gibt Meditationen, wo man das lernen kann, in diesem Zustand zu verweilen. Das ist eigentlich hoher Anspruch, aber es wäre eigentlich fantastisch.
Klaus Herkommer, vielen Dank fürs Kommen hier in dieses Baumhaus. Du kennst es ja nur aus YouTube. Es fühlt sich live dann noch besser an, ne?
Ja, sensationell. Ja, ist ein Traum hier. Ja, Landschaft, das Licht auch und der Bau an sich mit Baum, der durch die Terrasse wächst.
Ja, ich kann nur raten, man kann das Gebäude auch für 1 oder 2 Nächte mieten. Es ist ziemlich überbucht, aber ich glaube, wenn man das mal gemacht hat, hier in diesem Vollholz- oder Mondholzhaus gewohnt hat, dann sagt man, okay, ich glaube, ich muss zurück zur Natur. Und zwar möchte ich vielleicht mehr, bei mir war es so, ich möchte nicht in die Natur mehr fahren, ich möchte in der Natur wohnen. Dass wenn ich vor die Tür trete, dann ist da die Natur, macht auch was mit einem. Absolut. Danke fürs Kommen. Nochmal ein Hinweis zum Buch, Typgerechte Ernährung, tibetische Medizin, Buddha kocht. Wir haben immer wieder auch über das Kochbuch gesprochen, aber eben über viele andere Dinge auch noch, die damit zu tun haben. Das ist der richtige Einstieg und es wäre sehr schön, wenn ihr euch dieses Buch in der aktuellen Version, dem ich übrigens auch mit vegetarischen Gerichten besorgen würdet und anfangen würdet, am eigenen Herd zu kochen und euch dann mit den Kochrezepten und denen, die mit euch gemeinsam kochen, macht mir Spaß, auszutauschen über zum Beispiel die Inhalte dieses Gesprächs. Mein Name ist Ken Jebsen und meine Zielgruppe bleibt der Mensch.